Two Pod One Cast.
Der Podcast mit Brummel.
Wir schreiben den 3. Dezember 2020. Warner Brothers beschließt, für das Folgejahr alle neuen Filme sowohl für den Streaming als auch für das Kino anzubieten. Nun, in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, wirft das natürlich viele Fragen auf, mit denen wir uns heute unter anderem beschäftigen wollen. Wo kommt das Kino überhaupt her? Wo kommen die Streamingdienste überhaupt her? Wie sehen die aktuellen Zahlen aus? Was für Vor- und Nachteile bietet das Ganze? Und wo führt uns das überhaupt alles hin? In diesem Sinne, willkommen zu einer weiteren Folge von Two Pod One Cast, dem Podcast mit Brummel. Mein Name ist Philipp und ich bin natürlich wieder begleitet von der liebreizendsten oder einer der liebreizendsten Personen, die man sich im Universum überhaupt vorstellen kann, dem guten alten Jan.
Moin Meister. Ja, schön wieder hier zu sein.
Für uns die erste Aufnahme im neuen Jahr tatsächlich.
Ja, wir hatten jetzt die letzten Folgen mehr oder weniger reservehalber aufgenommen. Hat man vielleicht an der Audioqualität ein bisschen gemerkt. Die sind schon einige Monde zurückliegend. Und ja, heute nehmen wir frische Folge quasi auf. Haben ein bisschen Recherchearbeit betrieben. Und Thema, das aktueller denn je wird, gerade auch durch Corona, Streaming versus Kino, würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem Kino, ne? Es gibt ja doch genau. Schon ein paar Tage länger.
Ja, da hast du dir ja ein bisschen was zu rausgesucht.
Genau, also wir schreiben das Jahr 1895. Genau zu sein, der 13. Februar, denn da haben zwei Brüder, nämlich Louis und Auguste Lumière, das sind Franzosen, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Lurimet.
Mich brauchst du ja bekanntlich nicht fragen.
Nee, Lurimet. Wir sind Lurimet, die Gebrüder Lurimet.
So hätte ich das jetzt auch gesagt. Lurimet.
Die hatten dann nämlich das Patent für einen Kinematographen eingereicht. Ihr fragt euch sicher, was ist denn das für ein Ding? Einfach erklärt, das ist quasi eine Filmkamera, Kopiergerät und Filmprojektor in einem. Also quasi ein Multitasking-Ding. Und da begann quasi dann auch im selben Jahr schon die erste Vorführung. Und ab dem Zeitpunkt war das Kino geboren. Und natürlich war es dementsprechend, es war ähnlich wie eine Oper zur Anfangszeit. Also da wirklich so ein Ding so, man hat sich dann Samstagabend, ist man dann da zusammen hingegangen, hat sich noch ein bisschen schicker angezogen, war quasi ein richtiges Ereignis.
Ein wirkliches Event noch, ne?
Genau, so wirklich ein Event, eben im Vergleich mit Theater und Oper, weil Fernsehen war da halt nicht. Da hast du dann wirklich dann drauf hingefiebert, ey, was haben die denn jetzt schon wieder aus dem Hut gezaubert, lass da mal hingehen. Und wenn man überlegt, das Kino ist halt wirklich schon älter, als man denken mag. Ich habe vorher gedacht, okay, das Kino, wann gibt es ein Kino? 1920er
hätte ich jetzt
geschätzt, aber ist doch nochmal deutlich älter als gedacht, was nicht unbedingt schlecht ist. Ist halt ein altes Handwerk. Kann man nicht anders sagen, ist ein Handwerk.
Ja, auf jeden Fall.
Filme machen. Und würde ich sagen, beginnen wir auch gleich mal mit den Umsatzzahlen, den aktuellsten eben von 2019, weil so 20 gab es da nicht viel an Umsatz.
Ja, genau, das will ich nur ganz kurz sagen. Die Geschichte vom Kino, das ist ja eigentlich schon wieder so ein eigener Podcast, genauso wie es von Streamingdiensten ist. Darauf werden wir heute nicht sonderlich eingehen. Wir wollen uns nur mit der aktuellen Situation primär befassen.
Genau,
wie und das alles aussieht.
Und ein bisschen gegenüberstellen, so Vor- und Nachteile von beiden Seiten.
Genau.
Und eben unsere eigene Meinung, wie wir das Ganze nutzen und auch empfinden. Fangen wir doch einmal mal mit dem Umsatz in Deutschland jetzt an, von 2019. Das sind auch, sage und schreibe, über 1 Milliarde Euro, die da umgesetzt worden sind. Und es sind immerhin 120 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das heißt, 2019 gab es wieder einen deutlichen Aufschwung, was auch damit zu tun hat, dass eben, es kommt immer darauf an, welche Filme im Kino laufen.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
also wenn jetzt zum Beispiel so solche Kracher wie Marvel's Avengers laufen, dann rennen halt die Leute ins Kino, weil die wollen es halt zuerst sehen, die wollen aktuell sein, die wollen sich mit den Freunden austauschen und da bietet sich sowas natürlich sehr gut an. Dann ein Markt, der auch unterschätzt wird, nämlich Asien. Ist auch ein sehr krasser Kinomarkt zum Vergleich. Also 2010 bis 2019 haben die sich fast verdoppelt vom Umsatz her. Also 2010 war es noch bei 8,5 Milliarden, 2019 bei 17,8.
Krass. Also, das ist wirklich krass.
Die sind richtig,
weil ich,
Kinofanat.
Weil ich eigentlich dachte, dass Asien schon krasser war. Mhm. Aber ich glaube, was ich als westlich geprägtes Kind gerade im Kopf habe, ist eher so Bollywood. Was ja, ja dann wieder so ein eigenes Ding ist.
Bollywood ist ja auch sehr einnahmestark, habe ich jetzt natürlich nicht herausgesucht, aber die produzieren auch sehr günstig.
Aber dafür in der Masse mehr.
Genau, die spammen richtig. Also Bollywood spammt richtig Filme, sind noch gefühlt immer die zwei selben Schauspieler da. Also im Prinzip, wahrscheinlich drehen die pro Tag einen Film ab.
So. Ey, das kann tatsächlich sein.
Vom Gefühl her.
Das kann tatsächlich sein. Es gibt ja auch in Nigeria Nollywood. Tatsächlich.
Ach, gibt's ja auch
und das
noch.
Ist dann von der Qualität her mehr oder weniger wie so YouTube-Videos.
Ja, aber schlechte YouTube-Videos.
Ja, aber die gehen in dem Land halt schon als Film durch, tatsächlich.
Das ist schon ein bisschen traurig.
Nee, aber was ich sagen wollte, ich glaube, vom asiatischen Film her hatte ich gerade echt nur Bollywood im Kopf, wobei das eigentlich vollkommen falsch ist.
Ja, hatte nichts sowas mit Asien.
Nur, weil Indien ja nur der Subkontinent ist, das, ja, ist ja da viel mehr Diversität.
Ja, ich bin ja auch ein ziemlich großer Fan von den asiatischen Filmen. Mhm. Zum Beispiel The Grudge. Also, kennst du den Film The Grudge? Der Fluch?
Nee.
Ist quasi, okay, da gibt es ein Haus in Japan und das ist verflucht. Und wenn du es betrittst, dann sucht dich eben der Geist der getöteten Frau heim und bringt dich um. Gibt es auch drei Teile. Kann ich sehr empfehlen. Haben die Amis natürlich dann wieder adaptiert. Ich finde die amerikanische Version tatsächlich besser. Und dann natürlich solche Klassiker, koreanische Filme, The Parasite hat ja bei den Oscars mega abgeräumt.
Stimmt, aktuellstes Beispiel oder genau, eins, was die große Weltbühne
dann,
erblickt
dann hat. Eine Filmperle, wo ich auch da auf Blu-ray noch habe, Old Boy, kann ich sehr empfehlen. Also der Plot-Twist hat mich aus den Socken gehauen. Ich saß vor dem Fernseher mit Mund offen so, what the fuck ist da gerade passiert? Richtig krasser Film und auch zwei Zombie-Filme, also Train to Busan und iZombie. Oder so ähnlich. Nee, iZombie. Doch, irgendwie sowas in der Art. Auch zwei Zombie-Filme, die ich sehr, sehr, sehr gut finde. Also in Train to Busan geht es darum, dass eben Zombie-Virus ausbricht und das spielt größtenteils in einem Zug, was immer so eine ganz neue
Eigendynamik hat.
Genau, Eigendynamik hat, weil du kannst nicht wirklich weg. Du bist ja mehr oder weniger gefangen. Und in diesem iZombie geht es darum, um einen Relocker, der quasi das ein bisschen dokumentiert. Und dann auch mit seiner Nachbarin so ein bisschen hinweg mit Handzeichen mehr oder weniger. Der versucht sich mit der Kuh zu kommunizieren. Und die versuchen halt beide zu überleben. Aber es sind halt, man spielt halt größer als in diesen Wohnkomplexen, wo halt alles voller Zombies ist. Und es ist echt richtig gut umgesetzt. Fand ich fantastisch. Hat mich echt positiv überrascht. Und ja, asiatischer Markt, super.
Halten wir mal fest, ja. Den darf man nicht vergessen.
Eben,
und nicht nur wie ich gerade in meiner Kurzschlussreaktion nur auf Bollywood beschränken. Das ist grob falsch.
Eben, weil der asiatische Markt hat schon echt, da hat sich sehr, sehr gemacht. Also da gibt es wirklich Filmperlen, die man nicht unbedingt auf einem großen Schirm hat, weil da bei uns ja wenig Werbung gemacht wird. Und dann gibt es noch zum weltweiten Umsatz ein paar Zahlen. Natürlich der US-Markt, hab den jetzt außen vor gelassen. Es ist klar, der US-Markt ist halt einfach der größte Kinomarkt weltweit. Aber ich habe jetzt hier den weltweiten, der liegt bei 42,2 Milliarden US-Dollar 2019. Sind 400 Millionen Dollar mehr als 2018. Also auch wieder insgesamt fast eine Steigerung von 1 Milliarde.
Das ist, also man muss festhalten, der Kinomarkt von den Umsatzzahlen her, vor dieser ganzen Pandemiesituation, in der wir uns aktuell befinden, war trotzdem noch vom rein Profitfaktor her doch am Steigen.
Genau, beim Steigen gab wieder den Aufschwung. Ähnlich wie damals, als 3D rauskam, gab es ja auch wieder die Leute, in die Kinos reingerannt. Ich persönlich bin kein Fan von 3D. Ich finde 3D scheiße. Du hast A, ich bin jetzt kein Brillenträger, aber ich fühle die Brillenträger, die dann fucking zwei Brillen, weißt du, wenn du blind wie ein Maulwurf bist, dann musst du zwei Brillen tragen. Und das ist Abfuck pur. Zum Zweiten ist die Bildqualität schlechter bei 3D-Filmen.
Mhm.
Und wie gibt der Effekt von 3D nicht wirklich viel dazu?
Ja, ich möchte später nochmal auf 3D zurückkommen.
Mhm. Können wir gerne auf jeden Fall.
Kommen wir dann nochmal drauf zurück. Ich habe mir zum Kino noch...
Ich hätte jetzt die 10 erfolgreichsten Filme. Oder hättest du noch was, wo da jetzt noch besser reinpasst, bevor wir die Top 10 abmachen?
Kannst du gerne mal nennen, okay. Die Filme. Also im Schnelldurchlauf halt.
Genau, also ich fange vom Platz 10 an. Der hätten wir, hat mich persönlich überrascht, Frozen 2.
Ja, also vom reinen Einspielergebnis meinst du jetzt?
Genau, also vom Umsatz. Natürlich gehen da wieder Budget für den Film. Dann musst du nochmal, also von den Kosten her, musst du nochmal dasselbe an Werbebudget nehmen. Also Werbung ist ungefähr so viel wie die Kosten von einem Film tatsächlich. Das sprechen wir auch von mehreren.
Ja, also wir reden jetzt nur über die Einspielergebnisse.
Genau, also Einspielergebnisse 1,29 Milliarden US-Dollar tatsächlich.
Ja.
Was enorm ist, hat mich persönlich gewundert. Dann Platz 9, der mich persönlich auch wieder sehr verwundert hat, war Fast and Furious 7 mit 1,515 Milliarden US-Dollar.
Ja, okay.
Und ich persönlich bin überhaupt kein Fan von der Fast and Furious-Reihe. Und jeder, der da draußen sagt, dass Vin Diesel guter Schauspieler ist, fickt euch hart ins Knie. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt einfach keine Ahnung. Der ist ein beschissener Schauspieler. Und das hat er auch selber in dem Interview mal gesagt, dass er ein scheiß Schauspieler ist. Dass er kein guter Schauspieler ist. Also, reißt euch am Riemen und sagt nie wieder, dass der fucking guter Schauspieler ist. Es ist nicht so. So.
So.
Dann kommen wir, wenig überraschend, Platz 8. Marvel's The Adventure mit 1,518 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis hat mich wenig überrascht tatsächlich, weil die auch ordentlich die Marketing-Trommel angerührt haben. Dann kommen wir zu einem Film aus dem Hause Disney, einem Remake, nämlich dem König der Löwen Remake von 2019.
Oh.
Mit 1,657 Milliarden US-Dollar.
Also ich verstehe, dass er in der Liste ist.
Ja, weil die Leute sind in die Kinos gerannt. Klar, König der Löwen.
Ich meine, wir wollen jetzt nicht groß über die Filme reden. Wir machen das ja nur im Schnelldurchlauf. Aber
das war
gequillte. Da muss ich tatsächlich sagen, okay.
Ich fand den gequillte Scheiße. Es war Pisse aus meinem Arsch. Es war einfach, der Film hätte niemals, der hätte niemals entstehen dürfen.
Man hat halt schon das Original und...
Ja, eben.
Naja, vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal detaillierter zu.
Eine Disney-Folge ist geplant.
Sofern Disney uns lässt.
Spoiler-Warnung vorab. Ich werde übelst upragen.
Ich kann an dieser Stelle auch noch nichts versprechen, Ladies and Gentlemen. So.
Arbeiten
wir die Liste mal schnell durch.
Dann kommen wir zu Jurassic World mit 1,687 Milliarden.
Okay.
Persönlich, ich bin großer Jurassic Park-Fan. Teil 3 war wiederum Und Jurassic World fand ich auch nur okay. So auf dem Level von einem Dreier. Also verstehe ich auch nicht wirklich, warum so ein Hype dann generiert worden ist. Platz 5 kommen wir jetzt zu Adventure Infinity War, den zweiten Teil. Der hat dann schon mal einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht mit 2,48 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis. Mhm. Was echt fucking viel Geld ist, Mann.
Ja, das ist
damit gemacht.
Echt krass.
Dann wieder ein Film, der mich sehr enttäuscht hat, natürlich. Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht.
Ist wieder so ein eigenes Thema für eine eigene Folge.
Eben. Mit 2,068 Milliarden US-Dollar. Ist ein beschissener Film. Ich war im Kino, weil ich Star Wars, oh geil, gehe ich ins Kino. Grottenscheiße. Das war richtig scheiße, Mann. Dann einer meiner Lieblingsfilme. Wo wir auch schon in der Podcast-Folge drüber geredet haben, Titanic von James Cameron.
Jawohl.
Mit 2,194 Milliarden US-Dollar. Also war bis Ja gut, der war auch mal auf Platz 1 natürlich, ne?
Lange Zeit.
Lange Zeit. Von James Cameron. Brauchen wir nicht viel drüber sagen, haben wir in der Podcast-Folge ja schon gemacht.
Genau.
Und da kommen wir schon zu Avatar. Auch von James Cameron.
Mit dem er sich selbst erst übertroffen hat.
Genau. Mit 2,790 Milliarden US-Dollar. Also auch nochmal echt nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne. Oder ordentlichen Sprung nach vorne. Brauche ich auch nicht viel zu sagen. Ich persönlich fand ihn langweilig. Change my mind. Aber da war halt 3D gerade im Hype.
Ja, klar. Ich meine, Cameron hat ja für den Film eigene 3D-Techniken entwickelt.
Entwickelt, weil es zu dem Zeitpunkt gab es nicht. Und da hat er halt gemeint, okay, wenn es nicht gibt, da finde ich es halt. Mache ich es halt einfach.
James Cameron, der Macher.
Der ist wirklich ein Macher. Der ist aber auch so ein Ausnahmetalent. Ich weiß gar nicht, wann der schläft. Wahrscheinlich schläft er einfach gar nicht, weil der so ein Workaholic ist, Mann.
Man weiß es nicht.
Und Platz 1, wenig überraschend, Adventure Endgame.
Mit Einspielergebnis?
2,798 Milliarden US-Dollar. Der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von den Filmen, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber ich kann schon verstehen, dass das Ding so viel einnimmt, weil es halt einfach erstens groß Werbeding gemacht worden ist. Zweitens, klar, die Kinder und Jugendliche fahren da voll drauf ab. Auch die erwachsenen Comic-Fans von Marvel fahren da natürlich voll drauf ab. Ich bin eher DC. Ist mir lieber, ist halt erwachsener gedacht. Aber ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass er so viel eingenommen hat. Also sie haben da auf jeden Fall ordentlich Umsatz generiert. Ich weiß jetzt gerade nicht das Werbebudget, aber denke ich mal, dass sie 300 Millionen Budget hatten. Davon nochmal das Doppelte drauf, sagen wir mal 600 Millionen. Mit allem drum und dran hast du ja immer noch knapp 2 Milliarden plus gemacht, was unbedingt erwähnenswert wäre.
Kann man mit auskommen. Ja, das war so die Liste im Schnelldurchlauf.
Genau.
Was mir direkt aufgefallen ist, korrigiere mich gerne, wenn ich gerade falsch liege, ältester Film von 97 mit Titanic. Ansonsten alles eher neu.
Genau, richtig.
Das zeigt halt, dass da mittlerweile mehr Geld dahinter steht, was natürlich zwangsläufig mit der Wohlstandsgesellschaft, die wir heute eben haben, zusammenhängt.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen habe ich mir eben nochmal, also jetzt im kleineren Rahmen, ich habe mich auf den deutschen Markt beschränkt, ich habe mir die nackten Zahlen angeschaut, sage ich mal. Kinobesucher in Deutschland habe ich mir nur angeschaut. Gar nicht mit Einspielergebnissen etc., einfach nur die ungefähren Zahlen der Kinobesucher in Deutschland. Erste Zahl, die ich habe aus dem Jahr 2001, hatten wir noch 173 Millionen Kinobesucher. Man muss natürlich sagen, ich glaube, die von den reinen Besucherzahlen her war die Hochzeit in den 60ern bis 50ern. Tatsächlich mit der Disney-Hochzeit, mit Dschungelbuch etc. Ich glaube, Dschungelbuch ist bis heute der meistbesuchte Film.
Mitunter, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich kann es mir schon vorstellen. Es war auch damals zu der Zeit noch ein Event-Kino.
Ja, klar. Und das Fernsehen war ja da auch noch nicht so.
Der gab es halt nicht viel im Fernsehen. Gerade ausländische Programme, wie jetzt Dschungelbuch, ein amerikanischer Film, lief halt nicht im Fernsehen. Mhm. Da lief mal deutsche Produktion. Lindenstraße, gibt es auch schon gefühlt 300 Jahre.
Ja,
lief das so ein Trash halt, ne? Oder halt Nachrichten.
So, dann tatsächlich ein Ausreißerjahr habe ich mir dann wieder. Also, ich habe mir die Kurve von 2001 bis 2019 angeschaut. Also, wir haben uns bewusst für den Anfang dafür entschieden, mal vor dieser ganzen Pandemie-Kacke, die wir aktuell durchleben, alle zusammen, uns einfach mal bewusst bis 2019 anzuschauen, wie denn der aktuelle Trend oder der damalige Trend eben war, wo das überhaupt hinging. Ich habe mir die Zahlen von 2001 bis 2019 angeschaut und es ist mehr oder weniger eine Treppe, die stetig bergab ging. Ein Ausreißer war dann eben nochmal 2009 mit 145 Millionen Besuchern. Wie gesagt, 2001 waren es 173 Millionen noch. Ist schon ein massiver Abfall.
Auf jeden Fall, ja.
Und wie gesagt, 2009 hat dann nochmal so eine kleine Stufe nach oben gemacht. Liegt vermutlich an Avatar. Nehme ich jetzt mal an.
Ja, ist Avatar echt schon fast 12 Jahre alt?
Ich war damals im Kino, ja. 2009 müsste das gewesen sein.
Was?
Ja, ich war.
Also ich weiß, okay, es kommt hin, weil als ich den damals, wir haben in der Schule ja auch nochmal geschaut, auf DVD, ganz oldschool, nee, Video. Klar, Video, gab's da war ja DVD auch schon altbacken. Auf Video angeschaut und das war in der 7., 8.
Ist schon älter, der Film. Ja.
Scheiße, stimmt.
Wow. Ja, weiter die Zahlen. Also 2945, halt mal fest. 2018 100,1 Millionen noch. Und 2019 dann 113 Millionen. Das heißt, rein von den Besucherzahlen hat das Kino in den letzten beiden Jahrzehnten doch schon an Präsenz verloren. Sagen wir es so, wie es ist von den Zahlen her. Klar, die Einspielergebnisse, die steigen mit dem Film, hat natürlich andere Zusammenhänge, aber uns interessiert ja mehr der Trend, was in den Menschen vorgeht, weil wir vergleichen heute Streaming und Kino, was gefällt den Menschen mehr?
Genau, also das ist unabhängig ja von den Umsatzzahlen, das sind nur so kleine, ja, Häppchen, Zusatzdinger.
Aber ich fand es interessant, was für Summen da dahinter stecken, wie du gemeint hattest. 2,748 Milliarden Euro ist bisher der Rekord, was mit einem Film eingespielt wurde. Das ist krank.
Das ist halt.
Du darfst nicht vergessen, die DVDs und so weiter, der ganze Merchandise wird ja noch weiterverkauft. Eben. Das hört ja nicht auf.
Ich meine, Star Wars zum Beispiel ist ja der klassische Beispiel, wie viel Umsatz man wirklich mit Merchandise machen kann. Das ist ja bis heute tatsächlich ungeschlagen. Ne? Star Wars Merchandise ist der erfolgreichste Merchandise, wo halt wirklich auch nochmal riesige Summen verdient werden. Wir sprechen hier von dreistelligen Millionenbeträgen im Jahr, die damit umgesetzt werden. Was halt auch nochmal enorm Disney in die Karten spielt. Also, wie viel die halt. Deswegen haben die ja auch nochmal eine Trilogie gemacht. Jetzt läuft ja gerade auf Disney Plus The Mandalorian als Serie. Es kuppelt ja auch nochmal quasi den Star Wars Merchandise an. Also, die schlachten dann wirklich die Marken aus, natürlich, wenn die erfolgreich sind. Mhm.
Ja, und das waren schon mal so kurz die Zahlen zum Kino. Wie gesagt, in den letzten 18 Jahren ist die Zahl von 173 Millionen auf 113 Millionen gesunken. Wobei man eben nochmal festhalten muss, 2019 hat nochmal einen kleinen Schritt nach oben gemacht. Also, wenn man es ganz hart formuliert, fast die Hälfte an Kinobesuchern in Deutschland hat sich schon vor dieser ganzen Lage, vor der ganzen aktuellen Lage, schon fast halbiert.
Ja.
In Deutschland jetzt. Ich habe mir jetzt nicht die weltweiten Zahlen angeguckt, aber ich denke mal, man kann das auf die westliche Welt schon ganz gut übertragen.
Ja, das ist wirklich ähnlich überall. Ich meine, wir werden später noch ein paar Gründe, mögliche Gründe, Vermutungen von uns natürlich dementsprechend beifügen.
Genau, ich wollte jetzt noch mal den ersten Umschwenk machen an der Stelle. Die nackten Zahlen zu Netflix. Ja, ich habe jetzt die Geschichte von Netflix mal komplett weggelassen. Der Jan hat ja ein bisschen das Kino ganz gut erklärt, wo das herkommt. Netflix ist da ein bisschen komplizierter. Das war, wer es nicht weiß, ganz am Anfang, die haben als DVD-Verleih angefangen.
Genau.
Da gab es sowas wie Internet, glaube ich, auch nur in seinen Kinderschuhen. Da konntest du noch nicht wirklich was mit verdienen.
Da war ja auch Online-Video-Streaming, das war ja Kinderfantasien, das war ja so, ach komm, laber mich nicht zu, so ein Blödsinn, das wird es niemals geben. Das war ja wirklich, wie du sagst, in den Anfangs Kinderschuhen, das war schon das Größte der Gefühle, wenn du halt dann online die DVD bestellen konntest.
Ja, deswegen, es ist nicht so einfach zu sagen, Netflix wurde am 1.1. Schlag mich tot aufgemacht und dann ging es bergauf. Wenn jemand Bock hätte auf so eine Geschichte des Streamings, lasst uns wissen. Machen wir uns vielleicht mal gerne schlau drüber.
Könnt ihr uns mal schreiben.
Deswegen, ich habe mir nur so ein paar Zahlen angeschaut. Netflix-Abos Anfang 2012 hatte die Plattform Netflix oder der Streaming-Anbieter Netflix, was es damals eben schon war in seinen eher Anfangszeiten, waren 26,5 Millionen ungefähr. Dann habe ich mir noch Anfang 2016, das war so, ja, also 2016 war so mein Jahr, wo ich mit Netflix überhaupt erstmal so in Berührung gekommen bin. Ich möchte, glaube ich, sagen, da war so der erste wirkliche Hype 2016.
Also der erste Hype in den Staaten begann ja früher, nämlich mit Breaking Bad. Da war, also Breaking Bad war ja wirklich.
Stimmt.
Das ging ja durch die Decke. Es kam
2008 bis 2013, wenn
wir genau richtig. Und bei uns kam er ja natürlich dann die Seasons ein bisschen später raus. Ich persönlich kam auch durch, habe ich bei einer damaligen Freundin eben, haben wir da bei ihr ein bisschen genetflixt. Und ich war so, die hat schon lange gepennt. Und ich habe dann halt Breaking Bad weitergeschaut. Ich so, Alter, bin ich dann nach Hause gefahren. Ich so, fuck, ich muss wissen, wie es weitergeht. Habe mir doch am selben Tag, wo ich heimgefahren bin von der damaligen Freundin, habe ich mir dann direkt Netflix-Abo gemacht.
Ja, ich weiß halt auch noch durch meine Freundin damals Netflix erst kennen, also ja, erst geschaut das erste Mal. In der Schule hört man das zwar schon so, da gab es ja dann auch ganz schnell diese umgänglichen Seiten mit Series Robots und wie es alles hieß.
Kinox.to finde ich persönlich Schmutz. Habe ich auch nie gefeiert.
Ja, habe ich auch nie benutzt.
Du tust ja dem den richtig Schaden, die eben die wo das Ganze produzieren und der ganzen Industrie. Zum einen, Qualität ist halt scheiße.
Qualität war immer kacke und man will, glaube ich, gar nicht wissen, wie verschmutzt diese Seiten mit allen möglichen schädlichen Scheißen, was das
ist. Wahrscheinlich vergleichbar wie Pornoseiten mit den ganzen Viren.
Deswegen Drittanbieter wäre ja schon wieder falsch. habe ich immer abgesehen. Deswegen 2016 war so mein Jahr, wo ich wirklich das erste Mal Netflix selber erfahren habe. Da hat es sich schon in vier Jahren mehr oder weniger fast vervierfacht auf 81,5 Millionen Abos. Also so, es wäre ein bisschen so, als hätte jeder deutsche Staatsbürger Netflix, ein eigenes Netflix-Abo.
Genau, so quasi, überleg mal, das Abo hat ja dann, das Standard-Abo hat damals wahrscheinlich 6 Euro gekostet. Die haben jetzt vor kurzem erhöht um 1 Euro. 6 Euro, eine Verrechnung, okay.
Der Jan und die Zahl, man kennt's ja, doch.
7 mal 80 Millionen sind, oh Gott, Kopfrede. Joghurt sind da. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Aber ich habe.
350. Ja. Nein, aber es geht mir vielmehr um die reinen Abo-Zahlen, wenn man sich das anschaut. Anfang 2020 macht Netflix innerhalb von 4 Jahren einen Sprung von 81,5 auf 182,86 Millionen.
Boah, das ist schon abartig.
Reine Abos. Und wer sich mit den Streaming-Diensten auskennt, da denke ich mal jeder, der hier zuhört. Wir reden hier nur von reinen Abonnements. Und ich glaube, jeder hat so mal auf jeden Fall zeitweise seinen Buddy gehabt, der für einen Netflix bezahlt hat. Das heißt.
Grüße gehen raus an meinen Chef.
Das heißt, die Dunkelziffer ist da noch 4 bis 5 Mal so hoch. Gut. Von den reinen Zahlen her.
Ich meine, man kann es ja ausrechnen. Wenn erlaubt man sich die Accounts oder bei Netflix, man kann ja dann, wenn du zum Beispiel das 4K-Abonnement hast, dann kannst du ja bis zu 4 Geräten gleichzeitig angemeldet sein und jetzt zählt das nur als ein Abo. Das heißt, ein Abo, 4 Leute. So. Dann das, wo ich habe HD, bist du mit 3 Geräten dabei, glaube ich, und das Standard-Abo mit 2. So. Da kannst du schon mal die Zahlen Minimum mal 2 nehmen. Wo es wirklich nutzen.
Ja, ich hätte im Schnitt schon 3 bis 4 genommen, tatsächlich.
Ja, weil die meisten, jetzt mal ehrlich, das, wo 2 Geräte zugreifen, das ist ja nicht mal HD. Das holt sich ein normal denkender Mensch ja nicht. So, also, sagen wir mindestens mal 3. Für die 4K-Leute oder die halt eben viele Geräte haben oder viele Leute durchschauen wollen, nimmst du jetzt mal 4. Das sind halt echt heftige Zahlen. Ne?
Ja, ich habe halt jetzt Netflix als Lanzenbrecher mal genommen. Ich habe mir jetzt nicht Prime und so angeschaut von den Zahlen.
Ich meine, die sind ja auch im Kommen.
Ja, eben genau.
Ich meine, die ziehen ja jetzt alle nach, natürlich mit den Angeboten dann auch, vor allen Dingen mit Eigenproduktion. Netflix hat gerade im Bereich von Animationsserien deutlich nachgelegt. Zum Beispiel Castlevania, richtig, richtig geile Anime-Serie. Kann ich wärmstens empfehlen. Dann vor kurzem auch habe ich natürlich an verkaterten Sonntag mir komplett durchgeschaut, die Serie. Das ging über die griechische Mythologie. Ist ja auch ein Anime. Der war auch ordentlich brutal. Geile Kämpfe. Und ist mir ehrlich, die griechische Mythologie ist so interessant und geil. Da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Die hieß, glaube ich, Zeus einfach nur.
Okay.
Die Serie. Kann ich auch wärmstens empfehlen.
Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt Netflix als Lanzenbrecher eben genommen, als das Paradebeispiel, wie es mit den Streamingdiensten abgeht. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, Netflix war ja so der erste große Streamingdienst.
Es waren Vorreiter auf jeden Fall, ja.
Deswegen.
Es davor schon welche gab, mit Sicherheit bestimmt. Aber Netflix war der erste relevante.
Ja, und die aktuellen Zahlen aus, oder was heißt aktuell, die aktuellsten Zahlen, die ich mir angeschaut hatte aus 2020, hat Netflix selbst gesagt, sie machen in einem Quartal, also innerhalb 3 Monaten machen sie im Schnitt 2,2 Millionen Abos plus.
Das ist eine Summe, das ist der Hammer.
Ja, und das ist ja jetzt auch schon mal wieder ein Jahr her.
Das heißt, ja, durch Corona eben, weil die Kinos zu haben, werden die Zahlen sich dementsprechend natürlich auch dann, ja, denke ich mal, wahrscheinlich nicht 2 Millionen pro Monat, sondern vielleicht 4 oder sogar 6 Millionen erhöht haben. Hast du da auch aktuelle Zahlen irgendwie? Nee.
Was den Zuwachs angeht, nicht. Ich habe halt Anfang 2020 dann eben aufgehört, weil wir ja eben vor Corona bleiben wollen.
Eben, wir wollen der Corona nicht zu viel Bühne geben.
Ja, der Name wird heute leider ein bisschen fallen, aber es ist nun mal Gegenstand der Diskussion heute.
Eben, man kann es nicht außen vor lassen, es spielt halt nun mal gerade im Bereich von Kinos halt eine große Rolle. Ne? Gefühlt mäßig die Kinos verlieren, dafür die Streamingdienste profitieren.
Ja, und das ist ja jetzt schon mal die erste Erkenntnis, die wir so haben. Wir reden jetzt von den letzten Jahren, die gesellschaftsmäßig noch normal verlaufen sind, möchte ich meinen.
Ja, genau.
Die Streamingdienste boomen wie sonst irgendwas. Und das Kino verliert leider immer mehr an Zuschauern. So. Und jetzt können wir eigentlich schon überschwenken. Woran liegt das Ganze eigentlich? Mal fernab von der ganzen Pandemie-Sache, die wir aktuell zu kämpfen haben. Woher kommt dieser Trend eigentlich, der schon, sagen wir, auf jeden Fall 10 Jahre läuft, hätte ich mal gesagt?
Ja, ich würde schon sagen 10 Jahre auf jeden Fall, wo wirklich dann mittlerweile ja schon Standard ist. Ich meine, daher kommt ja auch das Binge-Watchen. Muss da mal einen Begriff reinzuwerfen, wo du halt wirklich dann...
Ist ja ein Neologismus, also ein neu geschaffenes Wort, was eigentlich nur wegen Streamingdiensten erfunden worden ist.
Genau, weil früher war halt... Klar, du hättest früher auch Binge-Watchen können. Habe ich auch schon gemacht mit Oldschool-mäßigen DVDs, ne? King of Queens. Habe ich ja die ersten 3 Staffeln. Dann machst du die halt an und schaust halt dann eine blende CD durch mit 6, 7 Folgen. Jetzt ist es natürlich angenehmer und günstiger vor allen Dingen. Dann machst du jetzt dann Netflix auf. Oh, die Folge ist cool. Boah, ich schau noch eine. Und dann erwischt man sich dabei. Malcolm mittendrin zum Beispiel. Ich habe letztens eine Staffel am Stück geschaut. Von früh bis abends, wo ich Urlaub hatte. Nur Malcolm mittendrin geschaut. Du bist halt danach innerlich tot. Eben liegst du einfach nur noch auf deiner Couch, mehr oder weniger leblos, schaust. Und dann kommt irgendwann die Meldung, nach 5 Folgen schauen sie noch. Und du so, Alter, weiß ich selber nicht, ob ich noch schaue. Ich weiß nicht mal, ob ich noch im Leben bin und welches Jahr wir haben. Und dann, dann machst du halt auch weiter. Und dann am Ende tut es dir aber leid, weil du hast gar nicht mehr die Auffassungsgabe. Du vergisst wieder so viel. Deswegen bin ich eigentlich auch ein Fan von Serien, wenn die wöchentlich herauskommen, wie damals Game of Thrones. Wie zum Beispiel The Mandalorian. Da kommen natürlich wieder die Hater.
Ja, was ja dann schon wieder so ein Streaming Phänomen ist, ne?
Genau, also da gibt es ja auch 2 Arten, eben das wöchentliche Release oder halt eben staffelweise. Ich bin tatsächlich eher ein Fan von wöchentlich. Du hast mehr davon. Du kannst dich viel mehr mit der Folge auseinandersetzen, viel mehr drüber nachdenken und die bleibt länger in Erinnerung, als wenn du jetzt halt 2, 3 Folgen am Stück schaust und teilweise erwische ich mich, ich kann die Folgen nicht mehr auseinanderhalten, die verschwimmen richtig. miteinander.
Ja, das ist so dieses Streaming-Phänomen, worauf wir dann eben nach einer kurzen Pause eingehen möchten.
Genau.
Ja, was sind so die Vor- und Nachteile des Streamings, des Kinos? Woher kommt dieser Trend, den wir jetzt am Anfang eben beschrieben haben, dass das Kino in den letzten Jahren auf jeden Fall an Publikum verloren hat und der Streamingdienst massiv oder fast schon explodiert ist in seinen Nutzerzahlen?
Eben. Und vielleicht noch ein paar Ideen, was das Kino machen könnte, um die Besucherzahlen wieder anzukurbeln. Also seid gespannt.
Genau.
Und viel Spaß in der Pause. Holt euch ein neues Getränk. Wir holen uns jetzt erstmal ein neues Getränk, bisschen frische Luft schnappen, dann kommen wir frisch gestärkt und motiviert wieder zurück. Bis dahin.
Weekly Filmriss präsentiert. Ich habe euch einen Film aus dem Jahr 2015 mitgebracht mit dem Namen Room. In dem Film geht es um eine junge Frau, die im Alter von 17 Jahren entführt wurde und in einen Raum eingesperrt wurde. Sie weiß selber nicht genau, wo sie ist. Und wird dort eben von ihrem Entführer mehrmals vergewaltigt und gebärt schließlich einen Sohn, den sie in diesem Raum auch aufzieht. Und ja, schließlich, als dieser Sohn 5 Jahre tatsächlich schon alt ist, entschließt sie sich dazu, einen Fluchtversuch zu wagen. Und ohne jetzt groß irgendwas über den Film erzählen zu wollen, die Geschichte ist super packend, super interessant. Und die Herangehensweise an die ganze Thematik, also man kann sich ja da sehr schwer reinversetzen, wie es ist, entführt überhaupt zu sein und isoliert zu sein und dann noch ein Kind großzuziehen und wie dieses Kind dann über die Welt, die es ja gar nicht kennt, denkt. Super interessanter Film meiner Meinung nach. Geht so an die 2 Stunden. Aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo ich das hier einsprechen darf, auf Netflix. Schaut doch gerne mal rein. Und jetzt geht's weiter mit den beiden anderen Dioden.
So, da sind wir wieder aus der Pause. Aus der Pause, ja, alles klar. Aus der Pause, frisch gestärkt. Und ja, wir haben noch mal kurz ein kurzes Briefing gemacht. Ich will jetzt wieder ins Thema einsteigen. Jetzt erläutern wir nämlich euch die Vor- und Nachteile ein bisschen. Ich würde sagen, wir fangen da oldschool, natürlich alter,
ja, genau,
First, ne, mit dem Kino an. Ja, ich würd erst die Nachteile machen und dann die Vorteile.
Ja, ich glaube, im Teil, der jetzt kommt in dieser Folge, kristallisieren wir einfach raus, woher dieser Trend kommt, den wir erklärt haben, dass das Kino an Publikum eben verliert, genau, die Streamingdienste massiv hinzugewonnen haben. Ja, legen wir einfach mal los.
Genau, also wir fangen jetzt mal an. Einer der Nachteile eben der Preis.
Genau, fangen wir mal mit, bleib mal bei den nackten Zahlen.
Genau, wieder. Also der Preis von einem Kinoticket mittlerweile liegt dabei zwischen, also normalerweise bei rund 10 Euro. Nehmen wir jetzt einfach mal als Hausmarke. Bei uns in Deutschland 3D-Filme teurer, weil du eben noch die 3D-Brille brauchst. Aber normalerweise so um die 10 Euro. Setzt sich auch aus gewissen Punkten eben zusammen. Lauten wir gerade mal. Oder am besten du, weil ich sehe es jetzt gerade nicht, weil es hinter mir ist. Siehst du es? Ja.
Ja, ich kann es ungefähr lesen.
Wenn ich, warte mal, wir machen es einfach mal. Warte.
So, wenn du es so lesen kannst, wäre besser. Der Jan kennt sich auch mit den Begriffen ein bisschen mehr aus als ich jetzt. Ich bin nicht in der Kinothematik so drin.
So,
schieß einfach mal los.
Genau, ja. Und zuallererst natürlich die Mehrwertsteuer. Ne? Natürlich klar. Liegt tatsächlich bei den Filmen bei 7%. Ne? Also keine 19, sondern 7% eben. Sind jetzt, wenn wir jetzt mit dem 10-Euro-Beispiel rechnen, bei 0,65 Euro, also 65 Cent. Dann die FFA-Abgabe, also dem Filmförderverein in Deutschland, der eben dann Filmemacher nochmal mit Geldern ausstattet, mit Förderprämien, die man da beantragen kann. Dann natürlich die gute GEMA. Ich habe die FFA Förderverein kriegt 28 Cent. So auch nicht die Welt. Die GEMA kommt mit 9 Cent weg, was eigentlich kaum der Rede wert ist. Jetzt kommt aber nochmal ein riesiger Batzen an die Verleihergebühr. Das sind nämlich fast 50%, nämlich 4,68 Euro.
Genau, erklär das nochmal kurz.
Ja gut.
Was genau ist die Verleihung? Wie ist das, wenn so ein Film entsteht?
Genau.
Also was muss ein Kino tun, um an diesen Film überhaupt erstmal zu kommen?
Genau, also der Film wird produziert und eben die Rechte für den weiteren Vertrieb müssen natürlich für immense Summen eingekauft werden. Sondern die Filmverleiher. So, die haben dann quasi das Recht, die Filme dann an die entsprechenden Kinos eben weiter zu verleihen. Beziehungsweise, und natürlich, wenn die jetzt für dreistellige Millionenbeträge oder für hohe zweistellige Millionenbeträge sich so ein Filmrecht da kaufen, oder zumindest das Recht, den Film verleihen zu dürfen, muss der natürlich irgendwie wieder reingeholt werden, ne? Der Betrag. Da liegen wir jetzt bei 4,68 Euro. Also ein immens hoher Betrag. Und es muss das Kino auch erstmal reinholen. So, die kaufen sich dann für etliche, oder für richtig viel Kohle quasi, eben die Filme ein. Dass sie so spielen dürfen dann auch dementsprechend. Müssen es wieder reinholen. Deswegen dementsprechend hoch die Verleihergebühren. Dann natürlich auch ein hoher Kostenpunkt, Personal. Natürlich. Die
ja,
Leute wollen natürlich auch von irgendwas leben. Liegen wir bei 1,08 Euro. 8 Cent. Dann Gebäudemiete, Betriebskosten, was auch für Strom zum Beispiel drauf geht, liegen wir bei 86 Cent. Dann den guten alten Verwaltungen und sonstigen Kosten, die noch so anfallen, liegen wir bei 47 Cent. Und Werbeausgaben, Plakate, Werbung in Zeitschriften, im Fernsehen, whatever, bei 17 Cent. So, also haben die im Prinzip von den 10 Euro reinen Gewinn 1,72 Euro, was nicht unbedingt die Welt ist.
Genau. Also so 10% kann sich das Kino dann in die Tasche stecken.
Genau, also was wirklich nicht die Welt ist, ne? Weil 10 Euro hat sich im ersten Moment so an, ja, die verdienen doch da bestimmt 50%. Nee, die Hälfte geht da dann schon an die Verleihgebühr drauf. Ja, also letztendlich verdienen wirklich die Verleiher, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Verleiher letztendlich davon profitieren von einem Film. Wahrscheinlich haben die aber mehr von als das Kino.
Es ist ja wieder ein eigener Wirtschaftszweig dann irgendwo.
Eben, also die haben wahrscheinlich mehr als das Kino davon, weil das Kino lebt größtenteils oder trägt sich größtenteils eben durch ja, Essen und Getränke, Popcorn, Cola. Deswegen sind die auch schweineteuer, weil das Kino halt darüber ihren Hauptgewinn generiert. Deswegen finde ich es auch assi, wenn Leute da hier eigenen so eine halbe Minibar da mitnehmen oder Snackbar mitnehmen.
Ja, deswegen ist ja auch vollkommen verständlich, dass man sowas nicht darf.
Eben. Trotzdem möglich, natürlich. Leute, keine Ahnung, schieben sich in den Arsch rein, Knastbrieftaschenmäßig. Ja, klar. Ich hatte auch schon jemanden im Kino gehabt, da hat er wirklich dann tütenweise Gummibärchen, war alles Mögliche aus seinen Taschen da gezogen. Wo auch immer der das da versteckt hat, weil Jacken darfst du ja auch keine. Also teilweise darfst du nicht mehr mit Jacke rein.
Ja. Also, soweit ich das, also die Kinos, die ich jetzt so besucht habe, darfst du schon mit Jacken rein. Ist ja dann auch wieder, dann müsstest du eine separate Garderobe bereitstellen, falls du irgendwelche Wertgegenstände in deiner Jacke hast.
Hatte ich schon erlebt, da war ich in Großstadt und da hatten wir das auch dann.
Also ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt, aber auf jeden Fall nicht überall.
Nee, das ist ja auch wieder so ein Kostenpunkt dann. Aber ist schon hab ich, also wenn du überlegst, 10 Euro das Ticket, dann standardmäßig hole ich mir eine Coke, eine mittlere und eben mittleres Popcorn, bist du halt mal bei knapp an die 20 Euro plus minus 18, 19 Euro bist du da schon dabei. Ist es mir persönlich aber auch wert.
Ja.
Da kommen wir ja später nochmal dazu bei den Vorteilen vom Kino. Für ihn wird schon mal ein Nachteil eben der Kostenpunkt.
Ja, denn ich habe jetzt, da bin ich leider ein bisschen blass tatsächlich, wie sich bei Netflix genau Kosten zusammensetzen. Netflix produziert ja jetzt auch im großen Maße selbst.
Mhm.
Wie sich das alles da zusammensetzt, da bin ich leider echt nicht drin. Da können wir nicht so viel zu sagen. Aber die reinen Fakten, aktuell kostet ein Netflix-Abo im Monat zwischen 7,99 und 17,99.
Genau, je nachdem, welches Abo-Modell du nimmst, ob du jetzt
Ja, und das Billigste für 8 Euro eben.
Genau, wo du halt nicht mal HD hast.
Ja, aber rein faktisch, du hast eine Riesenauswahl an Filmen und Serien noch dazu und das für einen Monat lang. Und bei ein Kino muss da eben mit dem Fakt daherkommen, dass du einen Film hast zu einer Zeit. Es ist eben nun mal schwierig. Eben. Es ist enorm schwierig.
Im Schnitt läuft ein Film 4-5 Wochen im Kino. Jeden Donnerstag kommen immer die neuen Filme in die Kinos. Auf Netflix hast du es über einen längeren Zeitraum, aber nicht für die Ewigkeit, weil irgendwann ja auch die Lizenzen auslaufen. Und die dann überlegen die halt, lohnt sich dann die Lizenz nochmal zu erwerben oder nicht? Na, es gibt auch Serien, die zum Beispiel nirgendwo laufen, weil sich keine Lizenz holen möchte. Stehst du wieder da, so fuck, gibt's auf keinen Streaming-Dienst, was mache ich jetzt? Hilft halt manchmal dann einfach nur, sich die Serie nochmal auf DVD, auf Video oder Blu-ray zu kaufen, weil du ja keine eigentliche Möglichkeit hast.
Und das ist in den letzten Jahren, muss man ganz klar festhalten, wenn man drüber nachdenkt, das ist dem Kino schon zum Verhängnis gefallen. Denn was das Kino noch als Vorrecht hatte, war so diese, so die Pole Position, was neue Filme anging. So dieses, okay, du willst den neuen Film von Warner Brothers sehen, dann musst du erstmal ins Kino, weil dann läuft er da erstmal. Und irgendwann in 3, 4, 5 Monaten kommt er dann auf einer Streaming-Plattform erst. Mhm. So war es ja damals vor 3 Jahren oder so.
Eben.
Und das hat das Erlebnis Kino zuletzt noch ausgereizt, dass wenn du was brandaktuelles sehen wolltest, dann musstest du ins Kino. Und dieser Rang wurde ihm dann halt nach und nach auch durch die Corona-Pandemie durchaus abgelaufen.
Genau, weil Warner Brothers zum Beispiel released neue Filme, die eigentlich fürs Kino gedacht sind, eben auf ihrem Streaming-Dienst. Dasselbe gilt auch für Netflix, ne, wo dann auch die Regisseure natürlich dementsprechend auch sehr, sehr harsch und natürlich dann auch mit wenig Begeisterung entgegenkommen, was ich verstehen kann. Die haben den Film produziert für die große Leinwand, sind teilweise auch alte Hasen, die machen das schon jahrzehntelang. Und wenn es dann halt auf einem Streamingdienst veröffentlicht wird, wo dann Leute das im Hintergrund laufen lassen, nebenbei, was weiß ich, kochen oder auf ihr Handy schauen, dann ist es halt auch...
Ja, da kommen wir gleich noch zu.
Da können wir eigentlich jetzt gleich raushauen.
Ja, ich wollte noch kurz anmerken, das Ding mit den Lizenzen. Ein Kino hockt da mehr oder weniger in der Falle, zeitlich in der Zwickmühle zu sitzen, denn die Kinos sind ja mehr oder weniger, wie ich gesagt habe, dieses Sonderrecht, was sie hatten, aktuell nicht haben können, wie wir alle wissen. Aber was sie hatten, war ja die Exklusivität am Filmmarkt. Wenn was rauskommt, seht ihr nur bei uns. Aber was so diese andere Seite von der Medaille ist, man muss ja immer die Lizenz kaufen für den Zeitraum und man ist daran gebunden. Ein Netflix zum Beispiel kann sich's erlauben, aktuelles Beispiel, mehr als 20 Jahre nach Veröffentlichung einfach mal Titanic die Lizenzen zu kaufen und für ein halbes Jahr reinzustellen. Und dann zu gucken, ja, gefällt es den Leuten, schauen die es noch oft. Ja, wenn es sich dann halt nur 5 Leute angucken, dann ist es egal. Dann haben wir es halt nur für ein halbes Jahr mal gekauft und dann ist es wieder weg. Wenn ein Film floppt im Kino, ist das für die ein Riesenproblem.
Ja. Ich meine, beim Streamingmarkt ist es ja auch so, wenn du zum Beispiel... Ich meine, du hast ja immer feste Einnahmen, du hast ja ein Abonnement. Das heißt, ob du jetzt den oder der Film jetzt scheiße ankommen, ist dir im Prinzip egal.
Du hast einen so viel größeren Spielraum einfach als ein Kino.
Weil die Einnahmen kommen trotzdem. Du hast jeden Monat deine festen Einnahmen und dann sagst du also, okay, den Film schaut keiner, ich kick den raus, Lizenzen laufen aus, fertig.
Ja,
und also, du musst halt immer nur schauen, dass du halt genug Abwechslung, genug Neues dann nachschiebst, damit dann halt die, wo halt wirklich Netflix suchten oder langjährige Abonnenten, die dann auch wirklich dann immer wieder neuen Content haben, wo es an der Stange hält. Aber da reicht es auch mal, einen Mittelklasse-Film reinzuschieben.
Ja, und da haben die auch wieder den größeren Spielraum mit, wie kommt ein Film an? Bei Kinos, ja klar, es gab diese, ich weiß nicht, ob kennst du bestimmt auch noch diese Sommerkino-Events von damals, wo dann irgendwie, was habe ich gerade im Kopf, ich bin irgendwie nochmal 3-4 Jahre nachdem Ratatouille jetzt rauskam. Kennen wahrscheinlich auch einige von Pixar. Das gab es dann nochmal im Sommerkino, irgendwie 4 Jahre später, dass du dir das nochmal angucken konntest.
Ja, oder Harry Potter Marathon war ich auch mal.
Genau, Harry Potter, sehr gutes Beispiel.
Ja, dann Harry Potter Marathon. Das Kino war voller, als ich erwartet hatte. Die Filme hat im Prinzip ja jeder geschaut, ne? Aber es ist halt nochmal so ein anderes Erlebnis. Und halt nochmal im Kino anzuschauen und dann halt nacheinander ist halt schon geil. So Events halt. Was halt auch wieder ein Vorteil ist, was der Streaming-Markt halt hat. Weil meistens haben die dann halt ganze Filmreihen. Ja, und dann kannst du da halt auch bequem von zu Hause aus so einen Filmmarathon machen.
Ja, und was ich halt eben noch, um mein Argument zu Ende zu führen, so diese ganzen Streaming-Anbieter, ich glaube, wir werden in der Folge einfach bei Netflix bleiben. Netflix hat dann halt eben den Vorteil, die können sich auch gern mal angucken, was gibt's noch für ältere Filme, die wir einfach mal wieder ranholen können, die jetzt auch vielleicht nicht derart populär sind.
Aber die jetzt momentan vielleicht auch gar keiner andere hat.
Ja, die auch vielleicht gar kein anderer mehr präsent hat, als um an uns Konsumenten zu denken. Ich habe gerade leider kein Beispiel parat. Wenn du jetzt irgendeinen Film von 2005 nimmst, meinetwegen. Oder?
Ja, oder Scarface oder sagen wir mal Indiana Jones.
Ja, genau.
Der ist nicht auf Netflix ist, aber stell mal vor, gerade momentan gibt es ihn auf keiner Streaming-Plattform, auf keiner anderen. Kino läuft ja gerade auch nicht, logisch. Dann sagst du, okay, ich hole mir alle 3 Indiana Jones-Teile und dann streame ich die und dann gibt es halt Leute, die so, ja, ich habe den noch nie geschaut, ey cool, der läuft da, ja, hab schon viel Gutes gehört, schaue ich mir den an. Oder Leute, die den halt gerne mal wieder schauen würden, ey cool, der läuft, Indiana Jones, geil, sepp ich da rein.
Weil es ist halt drauf. Und
ich denke auch, die Lizenzen sind auch günstig bei so alten Filmen.
Ja, denke ich auch. Günstiger. Und wenn man jetzt selbst an Kino vor 3-2 Jahren denkt, das Problem ist, du kannst halt nicht unbedingt mal wenn du jetzt einen Titanic rannehmen würdest, Wiener, sagen die Leute, ja, habe ich doch schon x-mal gesehen, warum soll ich dafür nochmal die, bleiben wir bei den 10 Euro bezahlen.
Ja.
Wenn du jetzt aber wieder einen unbekannteren Film nimmst, sagen wir mal, Indiana Jones wäre jetzt unbekannter, fragen sich die Leute halt, kann der Film was? Sind es die 10 Euro wert? Wenn Netflix sowas macht, einen unbekannteren Film rauszubringen, denken sich die Leute halt nicht, ist es das Geld noch wert, sondern ich habe mein Geld ja eh schon in das Abo investiert. Es ist gerade auf meiner Startseite angezeigt. Ich klicke mal rein und schaue mir das an. Und in dem Sinne haben die Streaming-Anbieter einen wesentlich größeren Spielraum, was das rein Finanzielle angeht. Und ein Spielraum heißt ja auch immer, man kann damit auch viel, viel besser planen, wenn du nicht so gebunden bist. So, Jan ist kurz auf der Suche nach dem Heiligen Gral.
Nach
dem Kristallschirm. Jan ist Indiana Jones.
Ich habe meinen Kugelschreiber demontiert, es ist die Feder da weggefallen, aber er funktioniert noch.
Hast du mich noch verfolgt?
Natürlich.
Also, ja.
Ja, aber
die Finanzierbarkeit oder die Finanzen sind viel besser planbarer für Streamingdienste. Das ist einfach.
Weil die feste Einnahmen haben.
Ja.
Beim Kino ist immer.
Weil du dich mal was trauen kannst und ein Kino ist da immer sehr. Wir sind dran gebunden, was rauskommt, wegen der Exklusivität, wie gesagt.
Aber nicht alle. Und zum Beispiel, wir haben ja noch so ein Oldschool-Kino bei uns in der nächsten Stadt, wo auch mal so unbekanntere oder Independence-Filme laufen.
Gebe ich dir recht, ja.
So, auch Arthouse-Filme teilweise sind halt die Rechte sehr günstig. Hast du halt aber auch ein sehr nischiges Kundenklientel. Muss man auch wieder abwägen. Du hast halt wenig Kosten, dafür potenziell wenig Leute, die da reingehen. Gibt sich wahrscheinlich nicht unbedingt viel im Vergleich zu Blockbustern, wo viele Leute reingehen. Dafür sind die teurer im Einkauf. Aber jetzt tun wir ja nur Streamingdienste ja nur Positives hervorheben. Aber jetzt habe ich noch was zum Kino, was negativ ist. Zum einen auch, du bist ortsgebunden. So, du wohnst auf dem Land, du musst erstmal eine halbe Stunde vielleicht fahren bis zum nächsten Kino. Dann musst du auch immer zu den festen Zeiten rein. Filme laufen halt auch zu bestimmten Uhrzeiten. Musst du auch immer ein bisschen planen. Und ist auch, wenn du halt mal abends keinen Bock hast, um ins Kino zu gehen, sondern lieber auf der Couch sitzen möchtest und gemütlich Netflix reinmachen möchtest. Ist halt auch wieder so ein Ding, wo man abwägen muss.
Ja, also wieder Vorteil Streamingdienste, Ortsgebundenheit, Zeitgebundenheit.
Genau.
Und ja.
Aber hast du noch irgendwas Negatives zum Kino?
Ich habe mir so ein Paradoxon aufgeschrieben, was, glaube ich, auch jeder von uns nachvollziehen kann. Reisen wir einfach mal ins Jahr 2016 oder so.
Okay.
Es gibt irgendeinen richtig geilen Film im Kino. Herr der Ringe ist rausgekommen, sagen wir es mal so. Ja, wir sind ja beide.
Aber
so
ist das doch was Negatives, oder?
Es ist eher, also ja, ich möchte es dir einfach mal erzählen und dann können wir mal drüber nachdenken. Mhm. Also stell dir vor, wir haben 2015. So ein Film wie Herr der Ringe kommt raus. Wir sind ja beide so Fanatiker.
Ja.
Oder meinetwegen Harry Potter für die andere.
Auch
oder Star Wars. Jetzt haben wir, glaube ich, alle große Gemeinden abgedeckt.
Genau.
Stell dir vor, es ist was richtig Geiles rausgekommen. Ihr verabredet euch mit euren besten Freunden so, yo, Samstagabend 18 Uhr oder ja, heute Abend 18 Uhr fahren wir ins Kino und gönnen uns den Film. Das wird der übelst geilste Scheiß. So. Was hat man eigentlich immer für eine Hoffnung im Kopf gehabt?
Ja, dass der Film geil wird.
Abgesehen davon, dass möglichst wenig Menschen da sind. Weil man eigentlich gern allein im Kino wäre.
Ja.
Also das kann doch jeder bestätigen. Man ist doch abgefuckt. Kennt doch jeder von damals, wenn du in so einen Kinosaal reinkommst, unten hochguckst und alles ist voll.
Ja, bist du genervt, weil es eng ist, laut. Gibt es immer Leute. Das steigt ja prozentual. Je mehr Leute im Kinosaal sind, desto mehr Leute gibt es, die ihre Fresse nicht halten können. Die ganze Zeit rumrascheln.
Die husten, alle drei Minuten aufs Klo müssen oder aufstehen
genau,
müssen.
Aufs Klo müssen, rumrascheln, am Handy sind und dann da unten so irgendwas aufleuchtet. Gibt es mittlerweile wenig mit dem Handy. Die kriegen dann immer gleich einen dummen Spruch zu hören. Oder halt dann, was weiß ich, dann hast du auch, wenn du Pech hast, den 3-Meter-Typen vor dir sitzen, die halbe Leinwand verdeckt. Gerade wenn du jetzt nicht unbedingt eine große Person bist, ist es scheiße. Dann, wenn du Pech hast, kriegst du keinen guten Platz mehr. Hast dich vorbestellt, scheiße, musst du ziemlich weit vorne sitzen. So, Kinoerlebnis auch wieder voll für die Tonne. So, das ist auch wieder so ein Punkt, wie du schon angesprochen
ja,
hast.
Ja, und das ist tatsächlich ein bisschen paradox, weil eigentlich geht man ja ins Kino, weil man einen brillanten Film in einem großen Saal erleben möchte. Mhm. Aber insgeheim kennt eigentlich jeder von uns, ich glaube jeder, der was anderes behauptet, lügt sich selbst gerade an. Insgeheim hat man doch immer gehofft, dass man relativ unter sich und seinen Freunden ist.
Genau, richtig.
Was eigentlich dem Sinn des Kinos wieder widerspricht.
Weil es ja wieder so ein Gemeinschaftsding ist. Das ist ja wie eine Oper, Theater auch.
Ja, eben. Und weil ein Kino ja auch davon lebt, dass die Säle voll sind.
Eben.
Das ist ja einfach Fakt. Das ist ja Unterhaltung und das hat mich schon so auf Gedanken gebracht. Vielleicht trifft das Streaming-Dienst mehr den Geist der Zeit.
Ja, das trifft halt genau den Nerv so. Jo, ich möchte nur mit meinen Freunden jetzt den Film anschauen. Da hast du halt nur deine Freunde da. Oder ich möchte jetzt alleine den Film schauen. Und dann bist du halt dann unter dich. Kannst halt einen relativ aktuellen Film schauen oder whatever, einen alten Film, wie du Bock hast. Ne, jetzt tun wir mal Serien jetzt ein bisschen ausklammern.
Ja, Serien wäre unfair gegenüber Kino.
Wollte ich gerade sagen, ist ein Kino gegenüber unfair. Dann gibt es aber auch natürlich positive Seiten und negative am Streaming. Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir ja das Kino ganz schön zerrupft.
Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Aber
Streaming-Dienst hat auch seine Schattenseiten und die werden wir jetzt offenlegen.
Genau. Um die Schattenseiten des Streaming erstmal offen zu legen, möchte ich einfach kurz beim Kino bleiben und einfach mal sagen, was am Kino eigentlich so geil ist.
Genau, was dann der Streamingdienst eben nicht hat.
Denn was auf jeden Fall verloren geht, ist das Erlebnis Film. Mhm. Das möchte ich auf jeden Fall so sagen. Finde ich, kann man auch wenig diskutieren. Das Erlebnis Film geht verloren. Denn man vergisst ja auch, was ein Kinosaal hat. Du kommst in so einen Kinosaal rein, nimmst deinen Platz und wirst eigentlich durch das Kino selbst in die perfekte Atmosphäre gebracht, jetzt einen Film zu schauen. Das heißt, eine supergeile Anlage, ein riesig großer Bildschirm.
Bequeme Sitze.
Alles abgedunkelt, bequeme Sitze. Hast geile Snacks parat.
Keine Ablenkung, was auch ganz wichtig ist.
Genau, darauf möchte ich hinaus. du darfst kein Handy benutzen, was echt ein Segen ist. Und du schaltest quasi wirklich die Welt aus für meinetwegen die 2 Stunden, die es dann dauert. Und genießt dich einfach oder besinnst dich einfach nur darauf, jetzt einen Film zu schauen und ein Erlebnis zu erleben, das du auf jeden Fall im Erstfall noch nie erlebt hast. Kann natürlich sein, dass du mehrmals ins Kino gehst, aber das bezeugt ja dann nochmal, dass dieses Erlebnis wunderschön ist und dass du es unbedingt nochmal haben möchtest. Dass dir diese 10 Euro nochmal wert sind.
In meinen Glanzzeiten bin ich halt 3-4 Mal im Monat ins Kino gegangen.
Ja.
Manchmal auch 2-mal denselben Film. Ich war auch schon im Film 3-mal drin, weil ich den so geil fand.
Ich überlege gerade, war ich 2-mal in demselben Kinofilm?
Mein letzter Kinofilm, wo ich 2-mal drin war, war The Joker. Da war ich in 2 verschiedenen Kinos. Da war ich einmal in einem Oldschool-Kino, wo quasi nur so richtige 60er-Jahre-Kinoatmosphäre hast. Da hat mir der Film nochmal deutlich besser gefallen.
Ja, schreiß nochmal raus. Das Erlebnis.
Genau. Das ist ein Erlebnis. Also das ist halt einfach die Atmosphäre. So, du hast halt in diesem Oldschool-Kino natürlich keine 7.1 Surround-System gehabt. Aber dieses Oldschool-Flair in diesen alten Sitzen,
es und ist auch halt dieses, dieses
Ambiente dann.
Die Ruhe vor dem Sturm, wenn du dann früher da bist und alles ist noch ruhig und hell und
genau,
auf und einmal geht erstmal das Licht aus und dann denkst du dir, okay, jetzt geht's los und dann ist nochmal
der Vorhang auf und dann, es ist halt geil.
Das ist halt dieses Erlebnis-Kino.
Ja, und zum einen, ich sag dann, klar, beim Streaming zu Hause hast du sowas nicht. Normal verlässt ja kein Heimkino.
Ja, vom Faktor her geht halt super viel verloren.
Genau, von der Atmosphäre. Dann bist du ja beim Streaming, die meisten von uns haben ihr Handy parat, schon nebenbei, schreiben WhatsApp, schon Insta, schon nur sporadisch den Film, was echt schade ist um die Zeit, dann kannst du es gleich sein lassen.
Ja, es ist halt mehr so was Alltägliches geworden, einen Film zu schauen.
Genau, so nebenher. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, die Wertschätzung des Kunstmediums an sich. Ja, den Handwerks. Film machen ist ein Handwerk, ganz klare Sache. Und das Kino wertschätzt es nochmal ganz, ganz mehr, weil du mit deiner ganzen Aufmerksamkeit eben auf diesen Film starrst. Und dann vielleicht, da bleibt auch dann deutlich länger deine Erinnerung hängen. Gibt es ganz prägnante Momente auch dann. Und wenn du es halt zu Hause schaust, nebenbei am Handy bist, dann wertschätzt du das Ganze ja nicht. Ich meine, du bist ja nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit bei der Sache. Dann
und ja, das kennt, glaube ich, auch jeder, dass du mal so einen Abend hast, wo du nicht weißt, was du anschauen sollst, einfach durchskippst und das Erstbeste nimmst, was du gerade siehst, weil habe ich noch nicht gesehen. Und dich eigentlich null mit der Thematik eines Films auseinandersetzt.
Genau, mache ich zum Beispiel nicht, wenn ich einen Film schon ein paar Mal gesehen habe und ich weiß, was passiert, dann schaue ich dir nebenher. Wenn ich jetzt aber einen Film habe, den ich noch nicht gesehen habe, dann schaue ich mir den an, wenn ich Bock drauf habe und keine Ablenkung habe. Nebenbei. Dann lege ich mein Handy halt mal weg, lege es irgendwo anders hin, wo ich gerade nicht rankomme, ohne aufzustehen. Und dann schaue ich mir jetzt den Film an.
Ja, weil Handy ist echt so eine.
Ich meine, wir sind ja alle handysüchtig.
Ja, kann man nicht wegargumentieren. Ja, unsere Generation ist handysüchtig, internetsüchtig, alles.
Ja.
Wir sind verseucht.
Da brauchen wir gar nicht diskutieren, es geht nur darum, in welchem Grade.
Ja, es ist wie das Opium bei den kolonialen Engländern damals. Ja,
da geht es nur darum, wie viel du nimmst.
Nicht, irgendwann,
ob du es nimmst.
Irgendwann führen wir dann die Handykriege noch.
Ja.
In so 10 Jahren
oder Endo, du hast es Apple.
Ja.
Dann kommen noch ein paar aussätzige Microsoft-Handynutzer. Kennst du noch das Windows-Phone, Alter?
Vor 8 Jahren.
Das hat damals meine Freundin gehabt. Das war die gute, also meine damals beste Freundin. Das ist ja Müll aus der Hülle gewesen. Das ist die größte Scheiße seit der Erfindung von Windows 8. Es ist absoluter Trash und deswegen haben sie es auch abgestellt oder eingestellt, das Programm, weil es erstens kaum einer gekauft hat. Ist komplett für die Tonne, war komplett benutzerunfreundlich. So nach dem Motto, die Idee war gut. Ja, war echt gut, aber die Umsetzung war katastrophal. Also,
ja.
Die sollen sich da lieber auf ihre Stärken fokussieren, haben sie dann auch gemacht.
Auf die Stärken fokussieren, das ist ein guter Punkt. Ich wollte gerade noch mal sagen, ja, kennt jeder oder jeder mal bei ertappt, man schaut so einen Film nur nebenbei. Und wenn du ins Kino gehst, hast du ja schon mal allein vom psychologischen her oder vom reinen Gedankengang her, du hast meinetwegen eine Anfahrt oder einen Hinweg zum Kino von, sagen wir, 15 Minuten.
Das ist schon mal eine Vorfreude, wo sich aufbaut dann, oder?
Genau, dann ist es ja mehr oder weniger wie so ein Termin, was ich auch gar nicht negativ meine, sondern so, heute Abend um 18 Uhr gehe ich in Herr der Ringe.
Es ist wie ein Date. Ich meine, jeder kennt es, man hat ein Date, verabredet sich mit einem Typen, mit einem Mädchen und ist ja schon auf dem, oder je näher der Termin rückt, wird man ja schon immer aufgeregter, so voller Vorfreude. Kann man ja auch fast, da kann man ganz gut mit dem Kino vergleichen. So, du weißt, okay, heute 20 Uhr, ich bin im Kino, da läuft, was weiß ich, John Wick 3. Ich habe richtig Bock, ich schaue mir schon seit Wochen, Monaten den Trailer an. Ich warte nur, es hat in einem Jahr den Termin drin stehen, dass da
ein Film. Ja, so Gefühl, ja.
Und du wartest halt sehnsüchtig drauf und dann fährst du dahin, bist immer aufgeregter.
Ja, genau. Und selbst wenn es spontan ist, ja, so von wegen, Freund hat mich heute um 16 Uhr gefragt, ob ich heute 18 Uhr in den und den Film gehen kann. Dann fahre ich um, wie gesagt, Viertelstunde Anreise, sagen wir, fahre ich um 5:30 los. Denk schon mal drüber nach in meinem Kopf.
So, egal.
Was erwartet mich da eigentlich? Wie könnte dieser Film werden?
Genau.
Dann schaue ich mir den Film nochmal an, 2 Stunden. Setze mich mit dem auseinander bewusst. Dann fahre ich, dann quatsche ich meinetwegen noch kurz mit einem Freund drüber.
Genau, richtig.
Und fahre dann wieder meine 15 Minuten heim und denke immer noch oder verarbeite dieses Event, was ich erlebt habe, fertig.
Mhm.
Und das ist ja, wie du es gesagt hast, eine viel größere Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk, Handwerkstück an sich, als es heute eigentlich ist.
Es kann man
im Streaming-Bereich.
Das kann man ja perfekt mit Konzerten vergleichen.
Ja.
Das habe ich ja auch, wenn du mich halt fragst, Alter, du gibst so viel Geld für Konzerttickets aus. So, ja, das kann man schwierig beschreiben. Das ist halt ein Event. Man kann die sich über Spotify anhören, auf YouTube. Ja, okay. Aber das geht ja nicht primär um die Musik an sich, sondern das Komplettpaket. Es geht um die Musik, um die Atmosphäre vor Ort, um die anderen Leute außen herum und halt eben die Erinnerung dann, wenn du es noch mit Freunden machst, ne, zum Beispiel Kino. Du weißt ja dann auch, okay, wir waren jetzt heute zusammen im Kino, das heißt, wir haben beide den Film geschaut, können drüber talken und so.
Hm.
Ja, wenn du es auf Netflix einen Film XY schaust, fragst du deinen Kumpel, so, habt ihr den Film gesehen? Nee, haben wir nicht. Okay, mit wem talke ich jetzt über den Film? Gerade wenn es
ja oder selbst Film ist, ja, so,
wo halt zum Reden quasi taugt, wo du so sagst, ich würde so gern mich über den Film austauschen, aber ich habe keinen, der den gesehen hat. Weil die halt die Watchliste auf Netflix und Co. noch 30 Filme davor haben, wo die erst runterrattern.
Das ist halt auch so ein Problem, du bist einfach
überflutet.
Medienüberreizung.
Ja.
Ist das Wort der Zeit eigentlich?
Stumpft dich auch dann ab.
Ja,
und es fällt dir auch schwer, dich dann zu entscheiden. Dann tust du manchmal dann den bequemsten Weg nehmen und das Erstbeste anklicken.
Ja, und da nehme ich mich jetzt auch selbst gar nicht raus. Ich habe so viele Filme mittlerweile gesehen, wo ich nicht mal wirklich eine eigene Meinung zu mehr bilden kann, weil man sich einfach nicht sonderlich groß mit auseinandersetzt.
Ja.
Was eigentlich echt schade ist. Was echt schade ist. Und das ist auf jeden Fall ein riesen Vorteil. Der Punkt geht sowas von ans Kino, dass du dich einfach mit dem, was du da eigentlich tust, mit deiner Lebenszeit, ist ja im Endeffekt so, dass du dich damit mehr auseinandersetzt und dass du es bewusster wahrnimmst.
Eben.
Weil ich meine, deine 80 Stunden auf Instagram am Tag, die kannst du auch so mal verbringen. Ich meine, ja, das ist ja eh.
Vor allem, man weiß doch selber gar nicht mehr, was habe ich denn so viele Stunden auf Instagram mir eigentlich angeschaut. Ich könnte es jetzt nicht sagen, was ich mir heute auf Instagram alles angeschaut habe.
Ja,
also weil es halt einfach so.
Handy ist eine scheiß Krankheit, das ist einfach so.
Du schaust halt einfach durch und da bleibt ja nichts hängen, weil du halt so überreizt bist von dem Medium. Du wirst ja quasi zugebombt mit Bildern, Videos, Nachrichten, allem möglichen. Du bist ja quasi in der Dauerstrom. Deswegen versuche ich das schon irgendwie ein bisschen. Ich versuche es wirklich, ich gebe mein Bestes, ich versuche es so gering wie möglich zu halten, aber es ist fucking schwer, gerade weil wir damit aufgewachsen sind. Und Dann mit der Arbeit tue ich ja auch dann natürlich mit dem Handy dann auch agieren.
Ja, klar.
Mit Kunden oder irgendwas. Es ist halt echt, manchmal denke ich mir auch so am liebsten, das Handy mal auf Flugmodus eine Woche lang nicht anrühren. Wäre vielleicht mal keine dumme Idee. Oder zumindest irgendwie feste Zeiten am Abend machen, wo man sagt, okay, von, was weiß ich, von 8 bis oder ab 9 Uhr zum Beispiel gehe ich nicht mehr ans Handy, dann mache ich es auf Flugmodus und lege es weg.
Wenn es so einfach wäre, ne?
Ja, aber es ist halt nicht so einfach. Du möchtest ja auch nichts verpassen.
Ja.
Es ist auch so ein Kernding von dieser Medien- oder von dieser Handysucht. Du hast halt den Druck, immer aktuell zu sein.
Ja, es ist.
Und wenn du mal 2 Stunden nicht online bist, dann verpasst du irgendwas. Bist du gleich ausgegrenzt.
Aber das ist ja wieder ein anderes Thema.
Eben.
Ja, was wir eben nochmal festhalten wollten, Kino ist definitiv das purere Filmerlebnis. Aber
so wie der Film eigentlich gedacht ist, dann auch.
Aber der Trend ist ja ganz klar dahingegangen. Aus den Gründen, die wir genannt hatten, dadurch, dass es günstiger ist, bequemer, du hast mehr Auswahl.
Aber ich hab doch was Positives fürs Kino.
Ja, führ's gerne an.
Nämlich, wir hatten ja vorhin mit Herr der Ringe. Und da gab es auch mal das Event oder die Events, dass da quasi ein Live-Orchester gespielt hat, die Filmmusik, während der Film lief. Es hat auch so
ein Herr der Ringe im Konzert, ne?
Genau. Was halt auch mal so ein, oder Indiana Jones auch, was halt auch mal so ein Ding ist, so, das kannst du halt zu Hause nicht erleben, dass du dann ein professionelles Orchester und es ist halt auch nur von der Atmosphäre gar nicht zu vergleichen.
Kostet halt auch nochmal, also mein Cousin oder meine Cousins waren da drin zu dritt. Ich glaube, du hast pro Ticket 70 Euro bezahlt.
Ja, wäre es mir persönlich wert.
Ja.
Weil du kriegst Herr der Ringe im Kino. Plus natürlich dann noch ein Orchester. Klar, das sind ja ein Haufen Leute, die müssen auch irgendwo von irgendwas bezahlt werden. Die haben ja auch jahrelanges Training hinter sich, um eben so gut zu sein, wie sie sind. Finde ich schon gerechtfertigt.
Ey, da kann ich kurz sagen, wer jetzt denkt, 70 Euro oder was. Ich bin ja Fußballfan. Ich war ist auch schon länger her, weil ich so, ja, zwischen 10 und 14 war ich ein paar Mal in der Allianz Arena in München. Da kostet ein Ticket auch 60 Euro und so ein Fußballspiel geht halt so die, ja, mit Pause und den Vor-Events, so 2 Stunden hast du da Unterhaltung, mehr oder weniger, wenn man es runterbrechen möchte. Ey, ich hätte schon mal wieder Bock drauf. Das ist das Geld schon wert. Das ist einfach ein eigenes Erlebnis. Und genauso ist es ja mit Harry Potter, Herr der Ringe etc.
im Konzert. Das ist ja im Prinzip,
das ist
ein Event.
Das hört sich erstmal nach viel Geld an für die Zeit, die man unterhalten wird.
Ja.
Aber es ist einfach ein ganz eigenes Erlebnis. Und das ist ja ein Stück weit ein Kinobesuch auch. Haben wir ja jetzt ganz klar rausgearbeitet.
Und ich finde, das sollte sich dann auch das Kino. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche positiven Sachen? Was ich noch hätte, dass im Normalfall die Kinofilme oder neu released Filme zuerst im Kino laufen. Ist ja nach wie vor noch so. Jetzt klar, wegen Corona hat sich das ein bisschen geändert. Aber bis davor war es normal, dass die Filme im Schnitt einen Monat vorher im Kino
mindestens
einen Monat, bevor die dann irgendwann auf Streaming-Plattformen und dann noch später auf Blu-ray rauskommen und DVD und Video. Ich sag immer DVD. Nee, warte, ist. Stopp, habe ich gerade. Alter, ich bin dumm. Ich habe die ganze Zeit DVD und Video durcheinander gebracht. Alter, ich bin so dumm.
Ich habe mich schon gefragt, was du mit Video meinst. Meinst du jetzt Videokassetten oder?
Alter, ich bin so stupid as hell.
Ich dachte, du meinst mit Video einfach, dass du es dir später online bei Prime oder so kaufst.
Ich meine Videokassette und DVD.
Sag doch einfach VHS, Jan.
Alter, ich bin so dumm.
Nee, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte.
Oh, fuck. Ja. Du weißt ja, was ich meine im Prinzip. Also, du hast ja den Release-Vorteil beim Kino.
Genau.
Was, denke ich, auch wieder kommen wird.
Wenn das Kino das schafft, aber darüber reden wir ja gleich.
Eben.
Was mir gerade noch hart eingefallen, geiler Satz, Philipp. Was mir gerade in den Sinn gekommen ist, es war ja 2019 schon, erinnerst du dich an die Debatte, weil Netflix ja jetzt damals schon eigene Produktion hatte,
ja,
ob man Netflix-Filme bei den Oscars zulassen soll. Das zeigt ja schon, wie krass Streaming auch schon vor dieser ganzen Kacke hier aktuell war.
Ja, aber die wurden, glaube ich, abgelehnt.
Ich überlege gerade, welche Filme da zur Debatte standen. Ich habe sie auf jeden Fall geschaut.
Wurden die nicht ab? Ja, ich glaube Bird Box.
Bird Box zum Beispiel.
Den ich übrigens verdammt beschissen fand. Grüße gehen nicht raus an Sandra Bullock und dem Team, die da mitgewirkt haben. Ich fand den Film scheiße. Ich habe mir ganz angeschaut und fand ihn scheiße. Die Grundidee war okay. Umsetzung, da hat es hinten und vorne nicht gepasst.
Ich habe ihn selber nicht gesehen. Meine Freundin fand ihn gut. So kann ich sagen.
Also mich hat er sehr
was enttäuscht. Waren das für Netflix-Filme? Da fängt schon wieder an. Seht ihr, Leute? Man hat einen Medienüberreiz.
Ja.
Ich meine, wie viel Netflix hat man jetzt im letzten Jahr geguckt?
Da kenne ich noch einen Exklusivtitel von Netflix.
Aus 2009?
Ja, ziemlich aktuell. Da geht es darum, das ist quasi auf der Erde. Der schlägt, glaube ich, der entsteht irgendwie einfach random, whatever, entsteht so eine Zone einfach, wo Leute reingehen, aber nichts mehr rauskommen. Ganz weirde Sachen drin passieren.
Ich bin gerade so sauer auf mich selbst, weil ich so eben, es liegt mir so auf der Zunge, was für ein Film da 2019 so nah dran war, bei den Oscars dran zu kommen, aber. Ich habe den auch gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Tut mir gerade leid, Leute.
Zum Überlegen. 2019. Tatsächlich sind die meisten Netflix-Eigenproduktionen, abgesehen von den Serien, die Filme meistens echt scheiße.
The Irishman zum Beispiel.
Okay, ja.
Stand, glaube ich, sogar bei den Oscars dann doch zur Wahl.
Ja. Ja, habe ich immer noch nicht geschaut.
Ja, ich habe ihn.
Ich habe noch auf meiner Liste, weil du musst in dem Modus sein. Der Film dauert knapp 4 Stunden. Du musst dir.
Ist auch irgendwie wieder ein Vorteil im Kino, glaube ich. Ich glaube, ein Kino bringt einen eher in den Modus, sowas durchzuziehen.
Genau, Überlänge. Es ist halt ein Film, wo man sich wirklich Zeit nehmen muss. Es ist wie der Pate. Relativ langsam, gemächlich. Musst du halt, wie gesagt, in dem Modus sein. Da musst du einfach mal. Es ist halt kein Film, wo du abends um 8, 9 dir reinballerst, sondern da musst du dann sagen. Okay, heute Nachmittag, ich nehme jetzt mal die 4 Stunden und schaue den Film. Das ist schon an, das laucht schon aus.
Ich glaube, das Kino hilft einem dabei.
Ja.
Auch bei, muss man ehrlich sein, so grandios die Filme sind, Herr der Ringe privat zu schauen, ist, glaube ich, ohne dass wir beide es jetzt in einem Kino hier gesehen haben, ich glaube, es wäre in einem Kino nochmal viel, viel vom eigenen Zeitgefühl her schneller vorbei als jetzt auf der Couch.
Genau.
Obwohl die Filme grandios sind, keine
genau,
Frage.
Genau, aber es ist schon anstrengend, muss man trotzdem sagen, wenn du da 4 Stunden lang da sitzt und den Film anschaust. Hm.
Was mir gerade einfällt als Beispiel, Tarantinos The Hateful Eight habe ich auf Prime geguckt, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres.
Ja.
Ja, was ich nur kurz dazu sagen wollte, ich habe dann mir später noch eine Rezension davon durchgelesen und da wurde es als mehr oder weniger genial beschrieben, weil der Film eben einen riesen Plot-Twist hat, mehr oder weniger in der Mitte.
Mhm.
Als genial, dass Tarantino also in der Kinofassung in der Mitte des Films eine circa 15-minütige Pause angeordnet hat.
Ja.
Der dann einfach schwarzen Bildschirm eingeblendet und gemein. In 15 Minuten geht's weiter. So was fürs Kino eher oder mehr oder weniger ungewöhnlich ist, das kennt man ja eher aus dem Theater.
Das kenne ich auch tatsächlich mit diesen Pausen auch nur, wenn du jetzt Filmmarathons hast. Da hast du dann nach einem, ich glaube, wie war es denn bei Harry Potter? Da hast du, glaube ich, nach jedem Film mal 10 Minuten, Viertelstunde Pause.
Harry Potter-Film dauert schon so an die zwei Stunden.
Ja, da hast du, glaube ich, nach jedem Film eine Viertelstunde Pause gehabt, damit du mal kurz pingeln gehen kannst, kurz die Beine vertreten, holst dir nochmal neue Snacks.
Nee,
der Tarantino-Filme sind ja so immer Überlänge.
Ja, die Hateful Eight ging, glaube ich, an die, ich glaube, 2 Stunden 51. Irgendwie knapp unter 3 Stunden halt.
Warte mal, ich habe den doch da oben.
Was ich sagen wollte, Tarantino wurde von den Kritikern echt dafür gelobt, weil es ein genialer Schachzug war, dass Leute sich den Film zur Hälfte anschauen, was Jan uns gleich sagen kann, wie viele Minuten es sind, sich dann in der Pause drüber austauschen, wo dann dieser massive Plot-Twist kommt, wie es eben weitergehen kann. Und
Da ist er. Laufzeit 161 Minuten.
Ja, also ist nah an den 3 Stunden.
Genau. Und der wurde auf, muss man auch dazu sagen, in 70mm Film gedreht.
Was ja nochmal so eine Besonderheit ist, ja.
Genau.
So eine filmische, aber...
Und Oscar für die beste Filmmusik. Der ist leider schon verstorben.
Ja.
Der gute Mann. Der auch schon mehrere Preise gewonnen hat.
Nee, aber ja, gerade nicht Gegenstand der Thematik.
Egal.
Wie gesagt, diese Pause, die Tarantino sich im Kino genommen hat, in den Himmel gelobt, weil sie offenbar super genial war, wegen diesem massiven Plot-Twist, der da kam. Und man sich dann nochmal austauschen konnte. Und das kannst du im Streaming halt so per se nicht erleben. Vor allem, weil viele Leute auch einfach mal den Film schauen.
Du kannst ja jederzeit Pause machen beim Streaming.
Das ist dann wieder der Vorteil, ja. Ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil, ist immer so die Sache.
Wie oft ich bei den Filmen pausiere, schon erstaunlich.
Man wird halt aus dem Erlebnis auch rausgerissen.
Ja, du machst mal kurz Pause, hörst du kurz eine Sprachmemo an, gehst auf WhatsApp eine Sprachmemo, hörst du kurz an, dann antwortest du.
Dann kommt vielleicht noch mal der Paketbote, dann hast du noch mal Hunger auf eine Tiefkühlpizza. Dann
machst du wieder Pause. Du machst halt im Prinzip viel mehr Pausen, wo dich halt immer rausreißt.
Ja, du reißt dich eigentlich selbst aus dem Erlebnis raus.
Genau.
Was eigentlich echt schade ist.
Ja, gerade bei so atmosphärischen Sachen halt. Du bist gerade mega tief drin und dann reißt du dich, wie du sagst, selber raus. Machst du wieder Pause, machst das wieder. Dann machst du wieder an, dann musst du jetzt wieder in diesen Modus kommen.
Und der Teufelskreis ist, du kommst ja dann gar nicht mehr in dieses Atmosphärische rein.
Nee, dann bist du da wieder drin, ist ja die Szene schon wieder vorbei. Dann...
Du erlebst den Film quasi
falsch.
Du erlebst einen großartigen Film, der einen sehr tiefen Ozean bietet, nur im seichten Gewässer.
Genau.
pathetisch
du hast
zu sein.
Das Meer, weißt du? Das Meer steht dir frei zur Verfügung. Du bleibst aber trotzdem im Nichtschwimmerbecken.
Ja.
Brauchst du einen kleinen.
Das ist doch die Beschreibung, die wir gesucht haben.
Ja, weil der Regisseur hat sich dabei was gedacht. Der hat die Filmmusik rausgesucht, der hat das alles wieder selber geschnitten und unterschneiden lassen. Damit es halt eine gewisse Atmosphäre bildet, der baut die langsam auf, hat sich was bei den Szenen gedacht. Du machst es ja quasi kaputt, dir selber kaputt, seine Arbeit dadurch kaputt. Wenn du dauernd so mittendrin skippst oder Pause machst, dann wirkt das Ganze ja nicht. Und dann im Nachhinein sagst du dann, ja gut, der Film, der war ganz okay, aber mehr als 5 Punkte gibt es zum Beispiel nicht von 10.
Ja.
So, wenn du ihn aber vielleicht im Kino geschaut hättest, hättest du ihn nur ganz anders wahrgenommen, weil du mit voller Aufmerksamkeit dabei wärst, hättest du vielleicht den Film 8 Punkte.
Ja.
Und halt dann seine volle Wirkung entfaltet hätte. Zum Beispiel The Shining, um nochmal das anzusprechen, das ist halt auch so ein atmosphärischer Brüller, wo ich halt gerne nochmal im Kino sehen würde.
Ja, Shining habe ich jetzt einmal mit dir eben geschaut, aber mit Vorbereitung zum Podcast.
Genau.
Das war ja dann wieder sowas anderes. Also kann ich jetzt nicht als Beispiel ranziehen, haben wir uns für euch aus der Atmosphäre gerissen, weil wir über den Film noch quatschen mussten und aufschreiben mussten, aber
ja.
Naja.
Ich kenne ihn, ich habe den ja schon, das ist mein Lieblingshorrorfilm tatsächlich, also ich habe den ja bestimmt schon 15 Mal gesehen. Hm. Ist immer noch ein geil. Und den mal im Kino zu erleben, wäre glaube ich auch noch mal was ganz Besonderes. Gerade bei so alten
Filmen.
Finde ich es halt schade, dass die halt teilweise zu selten nochmal neu gespielt werden. Zum Beispiel The Shining wäre so ein Film, ey, ich glaube, die Leute würden auch in die Kinos laufen, wenn der mal wieder laufen würde.
Aber wir haben es ja erklärt, Jan, du musst dann wahrscheinlich nochmal die Lizenzen kaufen und das
eben,
ist
ich Geld. Weiß gerade gar nicht, bei wem die liegen. Ich glaube, bei Amazon. Ja, ich bin mir nicht sicher.
Aber es ist halt alles Geld, was gerade in der aktuellen Lage sehr, sehr unmöglich zu beschaffen ist.
Ja, aber zum Beispiel als der zweite Teil, der Nachfolger, Dr. Sleep, das Erwachen von Dr. Sleep, was übrigens ein beschissener Titel ist für die deutsche Übersetzung, als er in die Kinos kam, der hätte sich doch mega angeboten, vorher The Shining laufen zu lassen. Hätten wir auch wieder so ein Duo, so, okay, passt auf, es läuft Shining, The Shining und Dr. Sleep.
Ja.
Dann schaust du erst The Shining. Viele kennen es vielleicht nicht. Okay. Scheint der Vorgänger zu sein. Schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Ihr kennt es natürlich alle von uns.
Eben, durch unseren Podcast, durch die Podcast-Folge. Das war ein Stößchen. Und schaust du erst den an. Bist in dem Thema drin. Dann schaust du dann Dr. Sleep an. So, es bietet sich halt an, wenn halt ein Nachfolger-Ding kommt oder wenn jetzt zum Beispiel letzte Film von der Trilogie oder von der Sage kommt, dass du halt nochmal die vorherigen Teile auch mit anbietest.
Ja, ich meine, an die Zuhörer gerade, ihr merkt es wahrscheinlich auch, wir versuchen oder der Jan versucht auch speziell so ein paar Verbesserungsvorschläge an Kinos zu geben. Wir genau. sind natürlich keine Fachmänner, wir wissen auch, wir haben leicht reden, da sind Finanzen dahinter, du musst das alles umsetzen. Hm. Aktuell ist ja eh nichts drin, leider.
Wir reden jetzt aus der Laiensicht dann. Aber sowas zum Beispiel, einfach mehr Events.
Ja, wir sind halt, gerade beide so mehr oder weniger Kino-Fanboys.
Eben. Wir helfen dem Kino aus der Krise. Wir sind, genau. wir sind die Pegazweger der Kinobranche.
Ja.
Ruft uns an. Wir helfen euch da raus.
Das ist so der Fakt.
Ja, aber mehr Events, oder? Mehr so Themen. Themenwochen, Abende, Tage.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Idee, aber.
Vielleicht so einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Freitag und Samstag. Alle zwei Wochen, Freitag und Samstag, einfach mal. Oder von mir aus.
Wobei Samstagabend halt immer die Hauptevents waren, wo Leute ins Kino gegangen sind, oder nicht?
Ja, dann von mir aus Freitag. Freitag, ja. jede Woche Freitag ist so ein Themaabend. So. Da läuft immer Harry Potter. Laufen halt mal die ersten vier Teile, dann die Woche drauf die anderen vier.
Wenn du das halt am Wochenende bewältigen kannst. So vier Stück. Nee, aber ich weiß, was du meinst, dass du mal so ältere Filme durchgehst. Dass du meinetwegen, sind acht Harry Potter Filme, dass du
jede Woche einen. Ja, bei Harry Potter ist halt wieder schwierig, weil das halt so viele Teile sind. Wenn du so eine Trilogie hast, dann kannst du die auch mal an einem Tag packen. Von mir aus, dann beginnt es halt Nachmittag. Über Harry Potter waren es auch vier, fünf Teile, wo da liefen beim Marathon. Was halt von Mittag bis spät oder bis nachts halt dann dazu gange. Oder wie du sagst, zwei Filme hintereinander. Am Freitag, zwei Filme am Samstag. Nächste Woche selbe Spiel. Zack, zack. Das sind ja Harry Potter Weeks zum Beispiel. Ja, Star Wars dasselbe. Wenn die Trilogie geht es wieder einfacher umsetzbar tatsächlich. Machst du halt dann Freitag, Samstag, Sonntag von mir aus. Geht auch. Bei der Chance zum Beispiel die Trilogie, weil der vierte Teil gibt es keinen, existiert nicht. Ist unkanonisch erklärt worden von mir persönlich. Meine Meinung zählt.
Wenn der Jan was als unkanonisch erklärt, ist es kanonisch.
Nee, es ist unkanonisch.
Also, wenn der Jan was als unkanonisch erklärt, fällt es aus dem Kanon raus und damit ist Jans Meinung kanonisch.
Genau. Ne? Indiana Jones selbe. 4, Star Wars Episode 7, 8 und 9. Auch erkläre ich auch für unkanonisch. Meinst du, ich kriege jetzt Hate mit den Star Wars Fanboys?
Die sind mir sowas von egal. Herr der Ringe ist der Shit.
Eben. Herr der Ringe, die beste Filmtrilogie aller Zeiten. Der Hobbit stinkt dagegen einfach nur ab.
Naja, wir müssen mal wieder zum Thema zurück, hätte ich gesagt. Fange ich dich mal wieder ein mit dem Rennungsreifen.
Ich bin guter Schwimmer, ich kann das.
Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt nochmal klargestellt, das Kino kann auf jeden Fall einiges. Ja. Aber wir müssen ja auch bei den Fakten bleiben. Und dann schwenken wir einfach mal zur aktuellen Lage um. Das heißt, wir haben ja jetzt, glaube ich, ganz gut begründet, warum der Trend aktuell oder in den letzten Jahren auch so war, dass es sich immer mehr zum Streaming hingewandelt hat. Ich will das jetzt auch gar nicht alles wiederholen. Jetzt alle Augen auf. Wir stehen im Jahr 2021. Das Kino steht vor dem zweiten Jahr mehr oder weniger ohne Einnahmen. So ist es leider. Jan. Müssen wir ein bisschen drüber reden. Wo könnte die Reise hingehen?
Ich denke auf jeden Fall, Streaming wird sich noch weiter ausbauen. Selbst wenn Corona dann, sagen wir mal 2022, ist so die Renaissance vom Kino. So, wir haben Corona überstanden, die Kinos eröffnen wieder, es gibt wieder seinen gewohnten Gang. Selbst dann wird es, denke ich, so sein, dass viele dann sagen, naja, Streamingdienste haben mittlerweile so ein großes Angebot, bringen teilweise auch die Filme direkt auf den Streamingdiensten heraus. Warum soll ich noch ins Kino gehen?
Und so war es ja, glaube ich, auch schon vorher, dass man sich Filme in zwei Kategorien aufgeteilt hat. Im Kopf, so mehr oder weniger. Mhm. Von wegen, wo hatte ich es mir aufgeschrieben? Ja, die Grundfrage war ja auch schon vor dieser ganzen Scheiße, die wir alle durchleben, lohnt sich's noch, dafür ins Kino zu gehen? Oder kann ich das in einem halben Jahr auf meinem Streaming-Anbieter auch ansehen?
Ja.
Das ist so echt so ein Grundproblem. Und
wenn du up-to-date sein willst, klar, Kino.
Ja.
Im Normalfall.
Und Warner Brothers hat dem Ganzen mit seinem Statement vom letzten Jahr, was ich ganz am Anfang verlesen hatte, dass jetzt für dieses Jahr auf jeden Fall alles sowohl für Streaming als auch Kino gleichzeitig angeboten wird und noch nicht mal sicher ist, ob Kinos überhaupt aufmachen können. Das wird sehr problematisch alles. Das wird sehr problematisch.
Ja, und das Problem ist ja auch, weil die werden dann merken natürlich, hey, das ist erfolgreich, das funktioniert. Und wir haben den großen Vorteil, dass sie nicht an die Kinos gebunden sind. Das heißt, wir hauen es auf unsere eigene Plattform raus, haben dadurch weniger Zwischeninstanzen, wo Geld flöten geht. Ich meine, klar, gut,
ja,
die haben natürlich dann, wenn die jetzt selbst für ihre Streaming-Plattform den Film produzieren, sagen wir mal 500 Millionen mit allem drum und dran. So, klar, durch Kinos und so weiter können die dadurch deutlich mehr Geld im ersten Moment reinholen. Aber wenn die es auf ihrer Streaming-Plattform machen, die haben halt ihre monatlichen Einnahmen. Da hast du halt den Film, sagen wir mal, in einem halben Jahr dann drinne. Aber du hast einen Safe drin. Beim Kino, der Kinofilm kann auch total floppen.
Bis ja.
du das Geld wieder reingeholt hast. Zudem kommt dann noch dazu, dass viele, gerade bei Netflix ist mir halt aufgefallen, dass diese eigenproduzierten Filme oftmals von den Qualitätsstandards nicht an Kinofilme herankommen. Weil die von vornherein dann halt nicht so viel Geld in die Hand nehmen, weil natürlich der Gewinn im ersten Moment eben deutlich geringer ist. Klar, sie wollen natürlich auch neue Abonnenten heranziehen, zeitgleich aber auch die alten Abonnenten binden, dass die da bleiben.
Aber also fürchtest du ein bisschen so ein Qualitativabfall der
Filmindustrie? Ich glaube eher, dass sie dann mit der Quantität das machen, dass wir dann wirklich mehr Filme raushauen, günstigere produziert, um dadurch halt mehr Leute da ranzuziehen, so nach dem Motto, ja, der und der Film gibt's nicht im Kino, gibt's hier nur bei uns exklusiv. Leute dann, ey, okay, cool, die schauen mal rein. Hab ich von einem Kumpel schon gehört. Dann ist der Film Mittelklasse. Und die so, okay, der war jetzt nicht unbedingt so geil, aber war ganz okay. Ich habe ja eh kein Geld ausgegeben. Ich habe das Abo ja so oder so.
Ich möchte es ganz leise sagen, ist das so ein bisschen die Disney-Krankheit?
Es ist absolut die Disney-Krankheit. Ihr habt den Mandalorian zum Beispiel noch nicht geschaut. Die soll super gut sein. Die lasse ich jetzt mal außen vor. Der Missing Note bei Filmen und die Neuverfilmungen von Disney sind einfach nur Pisse aus der Hölle. König der Löwen 2019. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr so eine Scheiße gesehen.
Ja, hast du ja am Anfang der Folge schon
erwähnt. Genau. Es ist so unverdient, dass dieser Film so erfolgreich ist. Und jeder, der den Film verteidigt, hat in meinen Augen einfach nichts mehr zu melden. Der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Der hat keine Ahnung. Der hat einfach keinen Filmgeschmack. Und hat vermutlich das Original nicht gesehen.
Erstmal ein neues Bier da drauf.
Eben. Jetzt so gerade die Kinder. Das ist ja eigentlich schon grob fahrlässig, wenn ich als Elternteil mein Kind den Film präsentiere und sag, ja, das ist geiler, das ist König der Löwen. Nee, zeig dem Kind das Original. Und nicht diese Scheiße. Sondern sag dem Kind das Original, wo du mit aufgewachsen bist. Wenn du damit nicht mit aufgewachsen bist, tut es mir echt leid. Hol das nach. Aber vergiss diese CGI-Scheiße aus der Hölle.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, wir schießen schon wieder im Thema vorbei, wenn wir jetzt darauf eingehen, oder?
Aber ich wollte halt so nochmal Disney reindrücken.
Ja, das muss man. Das lasse ich dir auch ganz gerne.
Einen kurzen Drive-by. Jetzt rudern wir wieder zurück.
Das lasse ich dir auch ganz gerne. Wir halten fest, wir sind keine Zukunftsgurus, das natürlich nicht. Aber ich glaube, wir können ganz vorsichtig prophezeien, das Kino steht vor einem weiteren verdammt schweren Jahr.
Es muss sich was einfallen lassen. Es muss wieder eine Renaissance des Kinos geben. Mit irgendwas Neuem.
Und ja, es wird auf jeden Fall verdammt schwer für alle Kinos. Ob wir das jetzt schade finden oder nicht. Also wir finden es natürlich schade, haben wir ja schon so gesagt.
Ja, wir sind Kinofans.
Das spielt aber jetzt auch gar keine Rolle. Ich möchte einfach die Abschlussfrage jetzt mal in den Raum werfen. Mhm. Auch durch die Tatsache, dass sich dieser Trend schon länger abzeichnet, in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall, reden wir mal ganz offen drüber. Ist das Kino vielleicht einfach auch nicht mehr zeitgemäß ein Stück weit? Ist es ein Auslaufmodell? Ich möchte als kurzen Vergleich ein Stück weit das Theater kurz heranziehen, für euch, liebe Zuhörer. Das ja auch mal das Nonplusultra war und irgendwann kam dann meinetwegen erstmal die Oper, wo das mit mehr Musik unterlegt hat, was dann populärer wurde. Dann natürlich die Oper vom Film irgendwann abgelöst.
Wobei ich sagen muss, Theater legt dann weniger Wert auf Gesang und Musik, dafür mehr Wert auf schauspielerische Leistung.
Genau.
Bei der Oper ist es eher, Oper ist fast schon für mich der Vorreiter von einem Musical.
Genau.
Wobei man auch wieder sagen muss, Musical ist wieder was anderes, weil beim Musical auch mehr getanzt wird.
So eine Symbiose aus
allem. Ja, es hat so seine Daseinsberechtigung. Musical, schaust du an, okay, da wird viel gesungen, aber auch viel getanzt. Krasse Bühnenshow. Oper ist deutlich mehr auf klassischen Gesang angelehnt. Und also Musical, Oper, Theater. Theater ist dann nochmal so, dass da liegt halt der Fokus deutlich mehr in der schauspielerischen Leistung. Das muss man auch ganz klar differenzieren. Und
ja, okay, dann gehen wir die Endfrage anders an. Das Kino musste sich ja schon einem großen Gegner behaupten, das Fernsehen.
Genau. Hat es aber erfolgreich überstanden.
Hat es erfolgreich geschafft, möchte ich meinen. Ja, fragt man uns einfach, schafft es diesen zweiten Gegner auch?
Glaube schon. Die werden klar Verluste haben.
Ich bin auf deiner Seite, ich muss aber sagen, hoffe schon.
Ja, hoffe schon. Aber glaube auch. Eben auch, weil die Streaming-Dienste in erster Linie Serien produzieren. Die haben hier einen großen Fokus ja auf Serien. Also wenn die was Eigenes produzieren, sind es oftmals Serien. Ja, macht natürlich Sinn. Die wollen die.
Ja, klar.
Mein Disney ist momentan ja noch auf dem Zug, dass sie ihre großen Filme fürs Kino machen. Weil sie da deutlich schneller Geld bekommen.
Ich möchte noch mal erinnern, wenn du einen Glücksschuss landest, jetzt ist zwar der erfolgreichste Film, aber wenn du einen Glücksschuss landest, machst du mit einem Film 2,748 Milliarden Dollar Umsatz.
Eben. Ne? Und mit die splitten das so ein bisschen. So, die Filme sind fürs Kino bei Disney, die Serien als attraktives Verkaufsargument für den Streamingdienst. Plus natürlich noch die alten Klassiker. So. Und ich denke auch in naher Zukunft werden die Streamingdienste weiterhin mehr Fokus auf die Serien machen und die eigenproduzierten Filme als Häppchen. So nicht mit dem größten Budget produziert, allerhöchstens Mittelklasse, zumindest bis dato, was du meinem findest, es gibt selten Filme eigenproduziert, die echt was taugen. Bei den Serien tatsächlich mehr. Also die Serien sind schon deutlich attraktiver.
Das ist irgendwie verwunderlich. Ja. Aber ist dann wieder so ein neues Fass, warum dann so eigenproduzierte Serien besser sind, das passt ja gerade nicht in die Folge rein.
Nee,
aber wäre mal drüber redenswert, definitiv.
Auf jeden Fall. Und ja, das Kino muss sich halt irgendwas Neues einfallen lassen. Damals war es das 3D, jetzt eben mit den Events, dass die halt mehr Events damit einbeziehen, um die Leute ins Kino zu locken. Weil halt, es gibt schon genug Leute, die da Wert drauf legen, auf diese Kinoatmosphäre, eben dann auch, und den Film vielleicht dann mehr zu genießen. Und das musst du halt dann denen eben ein bisschen schmackhafter machen und dann sagen, okay, wir spielen jetzt die Filme, da kommt jetzt davon neue Teil raus, wir spielen die Vorgängerteile und der Fan dann so, hey, eigentlich ganz geil. Ich meine, ich war damals noch zu jung, mir zum Beispiel Herr der Ringe im Kino anzuschauen.
Ey, da wäre ich sofort dabei. Eben.
Und da kann man es ja so nachholen. Da kannst du quasi das Feeling von damals selbst doch mal erleben. Deswegen wird sich Kino, ja, denke ich, weiterhin durchsetzen. Sollten halt mehr solche Events machen.
Und Schritt 1, aber das hängt natürlich nicht an Ihnen, das hängt an der weltweiten Lage und der Regierung natürlich. Mhm. Sie müssen ja erstmal wieder aufmachen dürfen und brauchen dringend wieder Einnahmen.
Eben, deswegen, ich hoffe, dass es mit politisch, Corona
politisch
bald vorbei ist.
Politisch sieht es ja so aus, dass für 2020 vorgesehen war, dass Kinos 75% der Vorjahreseinnahmen vom Staat erstattet bekommen. Es hat bisher noch nicht so gut geklappt, tatsächlich.
Nee. Eben die Umsetzung ist. In der Theorie klingt das alles ganz schön, ja.
Und ja, also wir beide hoffen auf jeden Fall, dass das Kino das alles überlebt. Sagen können wir es natürlich nicht.
Nee.
Ich glaube, sagen kann es aktuell keiner so genau, wie das alles weiter verlaufen soll. Aber wünschenswert wäre es für uns doch definitiv.
Ja. So, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Seid ihr mehr Team Streaming oder mehr Team Kino? Was sind so eure persönlichen Erfahrungen? Was schaut ihr vielleicht zurzeit? Würde uns echt mal interessieren. Könnt ihr mal auf Instagram oder auf Facebook oder auch in die YouTube-Kommentare mal reinschreiben. Diejenigen, die jetzt noch bis hierhin gehört haben.
Ist echt wieder ein bisschen lang geworden.
Ist auch ein bisschen länger gedacht als gedacht. Länger geworden als gedacht. Und in dem Sinne verabschieden wir uns schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wieder eine neue Folge rausgeschallert wird.
Bleibt gesund, Leute. Haut rein.
Bleibt auf jeden Fall gesund. Und genießt euer Binge-Watching. Bis dahin, ciao.